Schönen guten Abend, herzlich willkommen. Schön, dass wir hier im Aquarium am Cottbusser Tor sein können und in eine andere Radiogeschichte eintauchen können. Ich kann tatsächlich eher nur über die Gegenwart sprechen und vielleicht die letzten 7 Jahre bei Radio Korax, dem freien Radio in Halle. Dort bin ich seit mehreren Jahren aktiv. Wir wollen heute an diesem Abend aber vor allem sprechen über West-Berlin 80er Jahre unter einem ja schon sehr anspruchsvollen Titel, über emanzipatorischen Dissens und eine Demokratisierung der Öffentlichkeit. Und dann ein bisschen knapper und ein bisschen einfacher, Piratenradios in West-Berlin. Das ist das Thema des heutigen Abends und ich freue mich sehr, dass ich hier nicht alleine sitze, sondern mit Ihnen, die Sie vielleicht auch Radiogeschichten mitbringen, die Sie erzählen können. Vor allem aber hier vorne sitze mit Frank, quasi als Zeitzeugen aus der Radiobewegung von Piratenradios, aber dann auch dem Radioprojekt Radio 100. Über das wollen wir gleich im Detail sprechen. Und mit Jan, der sich seit mehreren Jahren intensiv auseinandersetzt mit der Geschichte der freien Radios, der Geschichte von Piratenradios, Radio als Bewegung und das nicht als Radiomacher, sondern als Wissenschaftler. Schön, dass ihr beide heute Abend hier seid.
Danke für die Einladung.
In einem Interview aus dem Jahr 1986, und wir werden gleich noch mal ein bisschen versuchen zu sortieren, über welche verschiedenen Radioprojekte wir eigentlich sprechen, wenn wir über Piratenradios in West-Berlin sprechen. Aber eines, das jetzt hier schon genannt werden soll, ist das Radio Metropolis. Und mit diesem Radioprojekt gibt es ein Interview überliefert aus dem Jahr 86. Und da gibt es die Frage: Ist die Heimlichkeit eurer Arbeit A, notwendig, B, eine Art, sich wichtig zu nehmen, C, Paranoia oder D, Sportsgeist? Und Radio Metropolis antwortet darauf, das ist die notwendige Art, seine Paranoia wichtig zu nehmen, um sich den Sportsgeist zu erhalten. Und nach dieser vielleicht etwas witzigen Einführung heißt es dann weiter, die Heimlichkeit beinhaltet den Widerspruch Sicherheit bzw. Informationsrücklauf. Beides ist notwendig. Sicherheit, besonders in verschärfter politischer Lage, gewachsene konspirative Strukturen bewähren sich im Ernstfall. Das vielleicht vorangestellt schon mal als verschiedene Themen, die, glaube ich, auch den heutigen Abend bestimmen können, auch ein gewisser Humor, über den ich gerne sprechen wollen würde und dich zunächst aber fragen, ganz simpel. Frank, wie bist du zum Radiomachen gekommen und was waren diese Radioprojekte, in denen du aktiv warst?
Ich bin heute, glaube ich, der einzige Zeitzeuge. Das heißt, wir haben, glaube ich, auch ein bisschen Zeit. Ich sage mal 2 Sätze zu mir selbst in der Zeit, dann wird es vielleicht auch klarer mit dem Setting, mit dem Piratenradio, mit dem Radio Gaga. Ich bin in West-Berlin geboren und war in Mitte der 80er Jahre Hausbesetzer wie so viele und habe vor dem Hintergrund dieser Bewegung ganz viele Dinge versucht anzuleiern, kultureller und politischer Natur, und hatte dann das große Glück, eine Gruppe zu treffen, die Radio machen wollte, und die hatten schon die technische Infrastruktur. Die suchten sozusagen eine Redaktion für ein schon illegales Projekt, wo es aber klar war, es gibt einen gewissen Hintergrund, einen gewissen Erfahrungshintergrund, wie man sowas macht, aber es gibt eine Chance, Inhalt zu gestalten. Und da bin ich mit 25 reingestolpert und fand es einfach auch als Spielwiese und Experimentierfeld ungeheuer interessant. Da kommen wir vielleicht auch gleich noch dazu. Also ich habe gar nicht so den klassischen Piratenradio-Hintergrund gehabt, sondern es war mehr eine Gelegenheit, dieses Geld beim Shop zu ergreifen und einen Freiraum zumindest zu versuchen zu schaffen, den es damals in Berlin nicht gegeben hat. Also es gab Kontakte nach Amsterdam. Das war für uns immer so ein bisschen am Horizont die Stadt, in der vieles möglich war, wo wir in Berlin so uns fragten, kriegen wir das vielleicht auch hin? Und da war es schon relativ selbstverständlich, illegales Radio zu machen, was aber eine gewisse Öffentlichkeit hatte und auch nicht komplett im Verborgenen stattgefunden hat, wenn ich das richtig erinnere. Es ist 40 Jahre her, also müsst mir verzeihen, wenn ich Sachen tatsächlich auch faktisch nicht mehr ganz so zusammenkriege. Und das war dann die Idee zu sagen, wir machen Radio Gaga. Wir haben natürlich einen Sender, der illegal ist, aber wir haben auch den Wunsch, uns öffentlich zu zeigen und einen Schritt zu machen hin zur Selbstverständlichkeit, einfach senden zu können vor dem Hintergrund dieser Bewegung, die uns sehr getragen hat, der Hausbesetzerbewegung, und eben einfach die Grenzpfosten zu versetzen an der Stelle. Jetzt nur noch den Einsatz zur Situation damals in West-Berlin. Es ist natürlich im Zuge der alliierten Infrastruktur extrem leicht gewesen, Piratensender anzupeilen. Also es gibt hier zwei Flughäfen, es gibt noch in der DDR, in der damaligen, jede Menge weitere Infrastruktur, die das relativ schnell möglich gemacht hat, so einen Sender zu finden. Und vor dem Hintergrund waren die Bedingungen, glaube ich, auch nochmal andere, als wenn man jetzt in Freiburg oder so mit einem Sender unterwegs gewesen ist. Also die Sorge, erwischt zu werden, war immer sehr, sehr groß und auch aus guten Gründen sehr, sehr groß. Und da kommen wir vielleicht noch gleich zu, da ging es uns oder mir persönlich auch darum zu sagen, wir wollen diese Bedingungen auch verändern und erweitern und uns eine andere Form von Radio vornehmen.
Ja, vielleicht kannst du diese Bedingungen illegales Radio bzw. illegalisiertes Radio der 80er Jahre nochmal überhaupt aufrufen. Das ist ja aus der Gegenwart heraus gar nicht so leicht verständlich. Was hieß das denn damals, zu senden gegen quasi ja, die offiziell existierenden Sender, die lizenziert waren, und man stellt sich dagegen?
Die Situation war eben die, ich habe es gerade geschildert, man musste einfach damit rechnen, relativ schnell entdeckt zu werden, also den Sender zu finden, was die Zahl der Sender, die verloren gegangen sind, glaube ich, auch in die Höhe getrieben hat. Es gab keine Möglichkeit in dem Sinne, ich sage live zu senden, das haben wir dann ein bisschen anders machen können. Also es gab einen extremen Verfolgungsdruck. Das kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Also ich meine mich zu entsinnen, dass viele Programme damals nur per Kassette ausgestrahlt worden sind. Also man koppelte sozusagen Sender und Kassettenrekorder und hat den dann irgendwo auf dem, also der Wasserturm hier auf dem Gleisdreieck war, glaube ich, ein beliebter Standort, hat das dann dort untergebracht, hat das Ding eingeschaltet und hat sich verdünnisiert in der Hoffnung, dass man den eine halbe Stunde später wieder einsammeln kann oder eben riskiert, dass er gefunden wird. Aber man wollte sich eben nicht in persona in Gefahr begeben, da erwischt zu werden. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, inwieweit es da eine tatsächliche Kriminalisierung gegeben hat. Aber es stand immer im Raum, es ist eine hochgradig gefährliche Geschichte. Wobei das zweigeteilt ist, wie immer. Das eine ist der Inhalt und das andere ist das sozusagen technisch gegen das Fernmeldegesetz verstoßen, also das eigentliche Senden. Und unsere Erwartung war immer, dass das eigentliche Senden, das ist, was auch stärker unter Kriminalitätsdruck steht, sodass wir uns entschlossen haben, einfach die Sende- und Inhaltsgruppe völlig getrennt voneinander zu organisieren. Das war auch die Bedingung damals, das überhaupt tun zu dürfen. Also ich kannte die Leute, die den Sender betrieben, ich kannte die schlicht nicht. Ja, man begegnete sich dann irgendwann mal und hat sich triumphierend in den Armen gelegen, wenn eine Sendung gut gelaufen war. Aber ansonsten war sozusagen der Konspiration dadurch Genüge getan, dass das einfach voneinander isoliert war. Und das war auch eine gute Sache, weil es uns auch, die wir das redaktionell gemacht haben, auch einen Bewegungsspielraum gegeben hat, also sozusagen auf eigenes Risiko uns zu zeigen, das wir natürlich nicht gehabt hätten, wenn wir jetzt die Menschen, die die technische Situation abwickeln, mit in Gefahr gebracht hätten. Also ich fand das eine sehr sinnvolle Idee, das so zu organisieren, weil, wie gesagt, da kam auf einmal Bewegungsspielraum, wurde sichtbar, den wir vorher so vielleicht gar nicht wahrgenommen hatten.
Wir hören einmal, wie das dann damals klingen konnte.
Hallo Leute, hier ist Radio Metropolis und Radio Gaga. Mit der ersten Gemeinschaftsproduktion der anderen Radios Berlins. Tja, dieses bisher einmalige Ereignis bei den zwei Berliner Radios. Gemeinsam ein nachtfüllendes Programm gestalten werden, ist kein Zufall. Ganz im Gegensatz zu dem Anlass und Motto des heutigen Double Features. Hier müssen wir sogar von einem tragischen Zufall sprechen, wie alle einschneidenden Ereignisse in der Geschichte der Menschheit. Ihr erinnert euch sicher, Vor nicht ganz 2000 Jahren hat ein Depp namens Herodes wieder mal gepennt. Was unsere Kultur, die seitdem kein zweiter Anlass, tiefgreifend verändert hat. Sicher werdet ihr euch fragen, was das alles mit euch zu tun hat. Nun, hier können wir euch glücklicherweise und ausnahmsweise eine eindeutige Antwort geben. Also, wegen dem gerade erwähnten Patzer von Herodes sitzt ihr jetzt alle gelangweilt zu Hause. Uns würde eigentlich das gleiche Schicksal blühen, wenn wir nicht auf die geile Idee gekommen wären, uns an diesem muffigen Kellerloch zu versammeln, um mal eben so ein nettes, kleines Radioprogramm in den Äther zu schicken. So haben wir gleich mehrere Fliegen mit einer Antenne, also, ja, ihr langweilt euch nicht, wir langweilen uns nicht und die Jungs vom Funkmastdienst der Deutschen Bundespost, denen wir auf diesem Weg ein gelungenes Fest wünschen wollen, tja, die langweilen sich auch nicht. So wahnsinnig viele Leute, die sich nicht langweilen. Mann, wo gibt's das heute noch?
Ein Eindruck von Radio Gaga und Radio Metropolis. Und du hast gerade auch schon das Plakat dazu gezeigt.
Ja, genau. Ich zeig's auch nochmal hoch. Das sind Originale, deshalb reicht die jetzt nicht rum. Das ist das Plakat für diese Sendung gewesen. Und man sieht auch, die Stile auch auf dem Plakat sind verschieden. Oben die erhobene Faust, unten diese, ich sage mal, etwas new-wavige Figur mit diesem Messer in der Hand. Da sieht man schon, dass wir auch verschiedene Ideen hatten, was man da eigentlich sendet und welche Form das haben sollte. Die Metropolis-Leute, das hat man ja auch in dem Text gemerkt, hatten natürlich aber durchaus einen artverwandten Humor zu dem unseren. Also auch das war ja ein Sender, der jetzt, ich sage mal, nicht nur Flugblätter vorgelesen hat. Auch die Variante gab es natürlich, also die sozusagen sehr deutlich auf den Inhalt kapriziert war und eigentlich weniger als Experimentierfeld, was auch Radiomachen betrifft, zumindest betrieben hat in meinen Augen. Und das war ja sehr stark unser Ding und auch mein persönliches, eben zu sagen, wir schaffen da eine Plattform, auf der natürlich auch politischer Inhalt zentral und wichtig ist, aber eben auch einfach Experiment und rumprobieren. Und wenn man diesen Ausschnitt da ein bisschen weiterhört, da kommt dann auch noch ein Hörspiel hinten dran. Also wir haben dann richtig Hörspielproduktion schon gemacht mit einem Vierspur-Rekorder, sind in irgendwelche Abwasserkanäle geklettert, um dann entsprechend den Hall-Effekt zu haben, den wir uns elektronisch noch nicht leisten konnten und so weiter. Aber ich finde das ganz schön, dieses Plakat hier, weil das das eigentlich auch sozusagen zeigt, die Nähe auf der einen Seite und auf der anderen Seite, da kommt, wenn ihr das sehen wollt, nachher auch noch ein anderes Plakat, eben durchaus auch so ein bisschen eine eigene Idee, die wir als Gaga, also der Name sagt es ja im Grunde genommen schon, hatten, zu sagen, wir sprengen so ein bisschen die Grenzen dessen, was Piratenradio zu dem Zeitpunkt war und kommen da später vielleicht noch drauf zu sprechen. An manchen Stellen ist das gelungen, an anderen natürlich auch wieder nicht, wie es immer so ist. Aber man merkt auch, das Tempo war da auch damals im Piratenradio noch ein anderes. Ne? Man hat sich einfach Zeit lassen können und Zeit genommen. Wir hatten auch die Hörerinnen natürlich nicht so vor Augen, wie das im professionellen Radio der Fall war. Also dieses für die eigene In-Group zu senden, war natürlich was ganz Zentrales. Auf der anderen Seite aber eben hatten wir, glaube ich, schon immer auch im Blick, wir wollten Leute darüber hinaus interessieren für das, was wir da zu sagen haben. Kommt vielleicht nachher noch dann auch die Gelegenheit von Straßenfesten zu senden und so uns dann da auch zu zeigen, also so ein Stück weit auch der Illegalität so ein bisschen die Nase zu drehen und zu sagen, wir sind zwar illegal, aber wir lassen uns das nicht gefallen, wir sind trotzdem sichtbar und trauen uns das und so.
Jetzt wagen wir an diesem heutigen Abend auch ein bisschen ein Experiment quasi in der Konfrontation, du als Zeitzeuge und Jan auf dem Podium als Wissenschaftler, und das ist vielleicht gar nicht so leicht, jetzt immer zu schauen, gleicht man da ab oder wie kontrastiert man da? Das Poster, das du jetzt gerade gezeigt hast, hat ja eine sehr schöne Zweiteilung durch die Schräge und auf der eher rechten Seite spielt Radio Metropolis ganz stark mit einem Motiv von John Hartfield, einer Fotomontage aus dem Jahr 1937, die sich auf ein sehr wichtiges Kapitel linker Radiogeschichte auch bezieht, nämlich auf einen Schwarzsender, der aus Spanien nach Deutschland gesendet hat und da den antifaschistischen Widerstand stärken sollte. Das vielleicht so als eine Referenz, die auch aufgemacht wurde in den 80er Jahren anscheinend. Und daran anschließend, Jan, an dich die wahrscheinlich sehr große Frage, wie ordnest du denn als Wissenschaftler diese Radioprojekte der 80er Jahre ein, eben in eine Geschichte von 100 Jahre anderem Radio, das ja auch der Titel der Veranstaltungsreihe, von der die heute eine ist?
Vielleicht so leicht chronologisch, weil du auf die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts, die 20er Jahre auch mit Arbeiterradiobewegung ein bisschen verwiesen hast. Das ist ja der Zeitraum. Dazwischen, also zwischen den 20ern und 70ern oder 80ern, war erstmal ein großer Bruch. Ne? Das ist jetzt nicht so, wie man sich das vielleicht als deutsche akademisierte Linke gerne vorstellt, dass da Leute sitzen im kleinen Kreis, sagen, komm, wir erarbeiten uns mal eine Theorie, dann machen wir ein Konzept und dann probieren wir Radio aus entsprechend, sondern die Radios in den 70ern und 80ern, die sind ja ganz stark als Experimente aus den damaligen politischen Kämpfen heraus entstanden. Ne? Und es gab dann durchaus so Radioprojekte oder Radioaktivistinnen damals, die damit angefangen haben und dann irgendwann dazu kamen, mal zu überlegen, was gab es denn vor uns? Gab es vielleicht bei uns in der Stadt, wo wir jetzt freies Radio machen wollen, auch eine Gruppe aus der Arbeiterradiobewegung, Arbeiterradioclubs? Aber das waren jetzt nicht Anlässe oder Bezüge, wieder mit Radio anzufangen, sondern das war, wenn man es allgemeiner greift, häufig so eine Erfahrung aus starken Bewegungen heraus. Man dringt nicht weiter durch politisch, auch nicht in der Öffentlichkeit und hat ein wahnsinnig großes Mitteilungsbedürfnis, fühlt sich in der Öffentlichkeit benachteiligt, will stärker zu Wort kommen, stärker wahrgenommen werden. Die 70er waren die große Zeit der Alternativpresse, ne, mit hunderten verschiedenen Publikationen, die meisten lokal, manche auch überregional und bundesweit. Und was mir tatsächlich häufig begegnet, wenn ich mit Radioaktivisten aus der Zeit spreche, ist, dass sie häufig vorher Zeitungen gemacht haben, manchmal auch um 5 am Werktor standen, um Flugblätter zu verteilen oder die KVZ zu verkaufen und gemerkt haben, da kommen sie nicht weit mit. Und Radio hatte dann irgendwann Ende der 70er nochmal diese Faszination, das hat eine größere Reichweite. Ne? Jeder hat zu Hause ein Radiogerät und die müssen nur richtig am Knopf drehen und dann können die uns hören. Ne? Und gleichzeitig war auch die Vorstellung, Sprechen im Radio ist wesentlich einfacher mit geringeren Hürden verbunden, als einen Text zu schreiben und den irgendwo zu veröffentlichen. Ne? Also es war auch die Hoffnung, mehr Menschen dadurch dazu zu bringen, sich selber zu artikulieren, ne? In dieser Form des Radios. So. So kam es Anfang der 80er zu einer richtigen Bewegung freier Radios, ne, die als Frank dann, du hast gerade erzählt, so Mitte der 80er zum Radio kam, eigentlich weitgehend schon wieder abgeebbt war. Also ich würde jetzt sagen, so für die Zeit Anfang der 80er gab es in der damaligen BRD mindestens um die 100 Radiogruppen, die irgendwie bei sich vor Ort Radio gemacht haben oder machen wollten, ne, plus Dunkelziffer, die man aus heutiger Sicht gar nicht mehr greifen kann. Und die hatten aber auch ganz unterschiedliche Konzepte. Ne? Das ist nicht so, dass wir jetzt aus heutiger Sicht nach damals übertragen können, das, was wir als freies Radio heute kennen, da, wo wir es kennen, das ist das, so wie es damals auch gemacht wurde, sondern es ist genau andersrum. Ne? Also in den 80ern ist viel experimentiert worden mit unterschiedlichen Ansätzen, auch mit unterschiedlichen Motivationen. Und ein Strang daraus, nämlich der, der gesagt hat, wir können uns das auch legal vorstellen, der ist dann sozusagen zu dem geworden, was wir heute als freies Radio kennen.
Und wir hören vielleicht noch eine andere Radiomacherin, Piratenradiomacherin in West-Berlin, nämlich Inga, die eigentlich auch heute Abend mit hier auf dem Podium sitzen sollte, leider krank ist, aber ja, wir können sie im O-Ton hören.
Unser Vorbild war damals Radio Utopia und auch Radio Dreiecksland, wo dann zum Teil Sendungen auch auf den Demos, so Ausschnitte von Sendungen abgespielt wurden, und das fand ich toll. Also ich fand es auch toll, quasi so diese Vorstellung, wir erobern uns auch dieses Medium. Über gesprochene Sprache, Leute zu erreichen, ja, das war sehr reizvoll für uns. Dass wir dann so einen Piratensender gemacht haben und das ja letztendlich so legalisiert war und wir da auch immer so gucken mussten, wie wir das irgendwie geheim halten. Und ich weiß, es ist ja schon auch immer so ein bisschen aufgeregt. Erkennt jetzt jemand etwa unsere Stimme? Klar, der Repressionsdruck war uns schon total klar, weil wir dachten, das geht's ja auch nicht. Also jetzt ist es so, es ist ja logisch, dass der Staat uns verfolgen will. Und das haben wir schon auch durchaus auf dem Schirm gehabt. Tatsächlich hat uns jemand angesprochen, ob wir das nicht machen wollen in unserem Haus. Also so eine Freundesgruppe, kann man schon sagen. Also wir waren ein relativ großes Haus, 30, 40 Leute gewohnt, und wir waren aus diesem Haus ungefähr dann 6, 7 Leute, die da mitgemacht haben. Und ich weiß gar nicht mehr, wer von uns da angesprochen wurde, ob wir uns das vorstellen könnten. Es würde eine quasi Technikgruppe geben, die noch Leute sucht, die quasi die redaktionelle Sachen machen würden. Und da wir vielleicht auch schon mal aufgefallen waren mit irgendwelchen Texten, die wir irgendwo reingebracht haben oder so, sind wir da gefragt worden und konnten uns das dann vorstellen. Wir haben ja die Aufnahmen vorher gemacht. Und die Technikgruppe ist dann eben mit dieser Aufnahme und Kassette irgendwo hingegangen und hat es gesendet. Also Aufnahme und Sendung fiel ja auseinander. Wir haben das eigentlich zusammen überlegt, was nehmen wir als Thema, was machen wir. Dann hat es immer ein, zwei gegeben, die quasi Texte geschrieben haben, aber das hat sich auch abgewechselt, je nach Thema. Wir haben uns auch abgewechselt mit dem Einsprechen. Wir haben das immer verfremdet, das war ja auch alles nicht schön anzuhören. Also Stimmen verfremden. Und dann hat sich das natürlich auch immer dementsprechend scheußlich, glaube ich, angehört. Naja, schon, damit wir nicht erkannt werden, also sowohl von unseren Hörern und Hörerinnen, um dann quasi dann dem Repressionsdruck ausgesetzt zu sein. Ne? Also dann quasi verantwortlich gemacht zu werden für diese Sendung oder für das, was du da gesprochen hast. Wir haben eher gedacht, wir sind Teil der Bewegung und versuchen, ein Medium für die Bewegung nutzbar zu machen. Wir waren jetzt nicht Radiomacherinnen, die irgendwie Kontakt zur Bewegung hatten, sondern wir waren Leute aus der Bewegung, die dachten, wir müssen möglichst viele Kanäle und Medien nutzen, um uns zu vernetzen und um gegen in Öffentlichkeit herzustellen. Aber wir waren jetzt weder explizite Radiofans noch wollten unbedingt in diesen Medienbereich. Also wir haben uns immer konspirativ in einer Wohnung getroffen. In einer Wohnung, die eine von uns angemietet hatte, aber ja nie mehr da wohnte, weil sie ja im besetzten Haus war. Unsere Idee war ja eigentlich, dass wir quasi auch Impulse von außen kriegen, also quasi Sprachrohr der Bewegung sind. Aber soweit ich mich erinnern kann, hat das nicht besonders gut geklappt. Naja, wir hatten ja schon die Vorstellung, dass das schon hauptsächlich in besetzten Häusern gehört wird. Und was ich so ein bisschen schade fand, das ging mir damals dann eben mit Radio Utopia, die dann ja irgendwann aufgehört haben, anders. Da dachte ich, oh, wie schade, dass es die nicht mehr gibt. Aber ich habe nicht in Erinnerung, dass ich irgendwie mitgekriegt hätte, dass viele gesagt haben, oh, wie schade, dass es jetzt Radio Kebab nicht mehr gibt. Vielleicht waren wir einfach auch zu großmäulig. Für uns damals war es die Hoffnung, dass es eine Bedeutung bekommt als quasi Medium und Vernetzungsmöglichkeit und Kommunikationsmöglichkeit der Häuserbewegung. Aber das haben wir ja nicht geschafft, das tatsächlich auch so zu etablieren, dass das so genutzt wurde. Sind ja schon auch mit so einem Peilsender rumgefahren. Weiß ich, dass sie schon auch von so knappen Situationen gesprochen haben, wo sie gerade noch irgendwie abhauen konnten und so. Also das gab es schon. Es gab schon dieses Bewusstsein, das ist jetzt nicht alles Kinderspiel. Interessant wurde Radio wieder für mich mit Radio 100. Das hat eine ziemlich wichtige Bedeutung eigentlich gehabt für uns. Das war auch schrecklich, dass es dann so ein übles Ende gefunden hat. Man konnte einfach dieses Radio auch nutzen, um inhaltlich was in einer breiteren, trotzdem ja noch Szeneöffentlichkeit, aber einer breiteren Öffentlichkeit zu präsentieren. Das war wichtig und man hatte einfach viele Informationen auch bekommen. Oder es war irgendwie eine Begleitung im Alltag, um mitzukriegen, was so los ist.
Soweit Inga, die bei Radio Kebab aktiv war. Es klang jetzt schon an Radio 100. Darüber wollen wir vielleicht ein bisschen später nochmal sprechen. Vorher würde ich dich gerne nochmal fragen, das, was jetzt beschrieben wurde als Bewegungscharakter, als das Hereintragen von politischen Fragen, politischen Themen ins Radio, das kam jetzt erstmal gar nicht so stark vor, in deiner Beschreibung Radio zu machen. Welche Rolle hat das gespielt für euch?
Das ist eine gute Frage. Also ich kann das nur für mich persönlich beantworten. Deshalb habe ich davon auch ein bisschen ausgeholt, wie habe ich denn so gelebt in der Zeit. Ja? Das, was ich gemacht habe, fand ich implizit alles politisch. Also ich hatte in dem Sinne keine politische Agenda. Ich war Hausbesetzer und habe mich an den Dingen, die damals in West-Berlin passiert sind, in den Häusern und drumherum rege beteiligt und fand es einfach alles richtig. Und deshalb fand ich auch das Radiomachen sozusagen richtig in diesem Kontext und fand es auch richtig zu sagen, jetzt wird der Bogen dann vielleicht auch zu Radio 100 ein bisschen geschlagen, zu sagen, wir versuchen uns eine Plattform zu schaffen. Ja, den Begriff habe ich damals nicht benutzt, aber im Grunde genommen war es das, was mir so ein bisschen vorgeschwebt ist, zu sagen, wir trauen uns da jetzt was, wir verschieben die Grenzposten und dann können natürlich andere genau in diesen Freiraum strömen und Dinge tun. Ja, also die Inga hat es ja eben auch gerade angesprochen, dass das aber dann so einfach auch nicht ist. Also tatsächlich muss man Leute finden, die auch senden wollen, auch Inhalt haben, das fällt einem auch nicht so in den Schoß. Also es ist ja nicht nur die Frage der Sendetechnik, die sich da stellt. Aber ich hatte in dem Sinne tatsächlich, ich sage das ganz offen, keine für mich explizite Agenda, die ich hätte aufschreiben können. Das war einfach ein Teil des Westberliner Lebens- und Bewegungsgefühls zu der Zeit. Und ich bin vollkommen in dieser Szene aufgegangen zu der Zeit. Man muss sich das vorstellen, 85, ja, da war ja sozusagen der erste Schub der Euphorie, den es da gab, auch noch sehr spürbar. Also die Bewegung schwamm ja sozusagen auch im Westberliner Wasser in dem Sinne, dass es eine ganz große Sympathie für diese Geschichte gegeben hat, die dann später auch abnahm, aber zu dem Zeitpunkt eben immer noch sehr, sehr spürbar gewesen ist, so wie ich das erinnere. Und da zu sagen, wir nutzen jetzt die Chance, wir müssen jetzt probieren, da komme ich vielleicht gleich noch drauf, uns diese Frage legal oder illegal vielleicht gar nicht so zu stellen, sondern einfach zu sagen, wir sind, ich kann die Geschichte gleich erzählen, ich will auch nicht zu sehr ins Anekdotenhafte kommen, aber das war schon ein Ding. Wir haben dann gesagt, wir senden auch live und wir zeigen uns auch mit Gesicht in der Öffentlichkeit und riskieren das auch, dass dann der Staatsschutz oder wer auch immer kommt, ja, und versuchen das aber so abzusichern, dass sie sich nicht trauen zuzugreifen. Und das ist uns tatsächlich auch gelungen, zumindest in einem Fall. Und das war für mich so die Quintessenz eigentlich dieser Idee. Ja, und die Frage, ist das jetzt legal oder nicht, gar nicht so in den Vordergrund zu stellen. Ich hatte damals das Gefühl, lasst es uns einfach machen. Also hier ist gerade eine Gelegenheit, hier ist diese Sendergruppe, die, glaube ich, auch froh war, uns sozusagen als Redaktionsgruppe dann zu haben. Also das war, glaube ich, eine gegenseitige Befruchtung in irgendeiner Form auch und ja, eben weiterzugehen, wie es vielleicht in der freien Radioszene sonst so war, die ja, ich will das jetzt in aller Vorsicht sagen, ja, aber die ja auch so ein bisschen was Vereinsmeierische hatte. Ja, also es gibt so ein Pamphlet der freien Radioszene, wo so eine Agenda runtergeschrieben worden ist, was alles freies Radio ist und was nicht. Mehrere DIN A4 Seiten lang im Amtsdeutsch runterdekliniert, was freies Radio ist und was alles nicht. Und darüber haben wir uns ein Stück weit auch lustig gemacht. Wir haben gesagt, so kann man das doch nicht machen. Ja, also wir machen das sozusagen mehr aus dem Bauch raus, mehr aus dem Moment, mehr aus dem Gefühl.
Aus Anlass der Tonstörung 85 ist es uns ein besonderes Anliegen, noch einmal grundsätzliche Fragen der freien Radioarbeit aufzugreifen. Zuvor jedoch wird Radio Gaga eine Direktschaltung zu seiner mobilen Sendestation auf dem Teufelsberg wagen, um einen ersten Einblick in die technischen Voraussetzungen der freien Sendetätigkeit zu geben. Es ist mir eine ganz besonders große Freude, diese völlig neue Form der betroffenen Berichterstattung in Sachen freie Radios anzusagen. Frei, unabhängig, öffentlich und regional. Radio Gaga ruft den Übertragungsläufer auf dem Teufelsberg.
Scheiße, eine scheiß Antenne. Ewig bleibt man mit diesem Riesending hängen. Von wegen Ultra-Kurzwelle. Ich könnte. Oh. verdammt, da sind sie. Ich mache hier die mobile Sendezentrale sozusagen. Was soll man da machen? Denn ist es stationär, hatte ich die Peilung nach 10 Minuten. Und kurz darauf sind sich die Herren des Morgengrauens auch in der Mittagssonne nicht zu schade. Und was kann man in 15 Minuten schon bringen? Hast du keine Zeit für gar nichts? Keine Musik ausspielen? Kein vernünftiges Interview bringen? Geschweige denn was live machen? Von wegen vor Ort, wo was abgeht und so. Freies Radio, Piraten, das Äthermeer ist von wegen. Wir machen hier Radio aus dem Nichts. Keine öffentliche Redaktion. Kommen garantiert die Zivis. Keine regelmäßige Sendezeit. Sonst batzen sie dich. Machst du keine regelmäßige Sendung, hört dich kein Mensch. Echo fast gleich null. Frust im Kollektiv ist da logisch. Da kann man gegen die Freiburger haben, was man will. Aber da sind sie weiter. Hoffentlich klappt es heute länger. Jeder Schritt 3 Sekunden Sendung, sozusagen. Ist ja auch gut für die Kondi. Schon wieder ab in die Büsche. Scheißantenne. Nicht nochmal.
Ja, was soll ich sagen? Das kommt durch die Illegalität. Ja, sie beschränkt uns in unseren Entfaltungsmöglichkeiten. Deshalb treten wir vom UFBLR ganz entschieden dafür ein, freien, lokalen und unabhängigen Radios Sendelizenzen zu erteilen. Die Chancen stehen günstiger als je zuvor. Damit wir nicht eines Tages ratlos auf einer Frequenz sitzen, haben wir im UFBLR nach langen Diskussionen schon einmal Kriterien für ein freies Radio entwickelt. These 1. Freies Radio ist Gesellschaftsfunk. Es unterliegt der unmittelbaren Kontrolle durch seine aktiven Hörer. These 2. Freies Radio ist ein Bestandteil direkter Demokratie. These 3. Freies Radio ist Lokalradio. Damit ist die Einrichtung vieler kleiner bunter Sender möglich. These 4. Freies Radio berichtet überwiegend... Über.
Ach, nicht also mehr als mein Schleimrand.
Ja, scheiße, da nochmal. These 3, freies Radio.
Ja, eine Zeit lang hat das auch gut funktioniert. Und wie gesagt, der Punkt für mich war immer diese Plattform-Idee, zu sagen, wir bauen hier was auf, was, wenn es denn, also jetzt der Blick wieder nach Amsterdam gerichtet, wenn es uns denn gelinge, das zu verstetigen, was dann nicht der Fall war, aber der Versuch doch relativ ernsthaft auch von uns unternommen worden ist, dann ist es ein Raum, der sich für alle öffnet, die sozusagen in dem Bewegungskontext vorkommen und können dann da Programm machen.
Bevor wir auf das schauen, was eben dann Legalisierungsprozesse angeht und was ja dann auch heute mündet in die freien Radios, die wir noch kennen, die aktiv sind, teilweise seit mehreren Jahrzehnten. Vielleicht, Jan, an dich nochmal die Frage. Also wir haben jetzt schon gehört in mehreren O-Tönen auch, da ist viel ja auch Freude, sowas wie Abenteuergeist auf jeden Fall dabei bei diesem Piratenradio machen, illegalisierten Senden. Aber diese Illegalisierung heißt Geld bis Haftstrafen, wenn man entdeckt wird. Vielleicht kannst du noch mal ausführen, was ist der autonome Charakter dieser Piratenradios?
Vielleicht müssen wir zur Illegalität oder Illegalisierung noch mal ein bisschen was zur Einordnung sagen oder ganz kurz, ne? Also, weil, wenn man in der Zeit damals nicht gelebt hat, dann ist es schwer nachzuvollziehen, dass es halt nicht anders ging als illegal. So, ne? Also es gab bis Mitte der 80er ein öffentlich-rechtliches Sendemonopol, gab im Fernsehen 3 bis 4 Programme und im Radio war über 100 Megahertz nur Rauschen. Freie Radiobewegung auch, ne? Anfang der 80er, als das so also überall in der BRD und nicht nur in der BRD Radioprojekte aus dem Boden sprossen, die konnten nicht anders als illegal sein. Ne? Das hatte mit Abenteuerlust was zu tun, der Bewegungen, aus denen das erwuchs, Hausbesetzerinnenbewegung, Anti-AKW-Bewegung und so weiter, wo es relativ normal war, auch mit Gesetzen in Konflikt zu kommen und das bewusst auch zu tun. Also legal wäre gar nicht möglich gewesen. Und das war auch nicht die erste Frage. Ne? Dieses, also legal, illegal war am Anfang erstmal scheißegal. So, und kam dann erst im Zuge der Sendeerfahrung, dieser Experimente mit Radio, ja, dass die einen Bewegungsradio machen wollten, dass man viel leichter auch illegal machen konnte, manchmal als regelmäßiges Programmradio, das sehr aufwendig war und sehr schnell dann auch von den Verfolgungsbehörden unterbunden werden konnte. Ne? Also erst dann entstanden, nachdem sich so unterschiedliche Stränge sich entwickelt haben, entstanden auch die Überlegungen, was ist denn eigentlich die Perspektive davon? Die Idee war natürlich, unter diesen Bedingungen, die man vorgefunden hat, öffentlich-rechtliches Sendemonopol, man darf nicht selber Radio machen, ne? Und das Radio, das existiert, das wurde von der gesellschaftlichen Linken insgesamt kritisiert, als sehr dem Status quo zugewandt, als sehr von den großen Parteien kontrolliert. Ne? Und die Ziele, die Lebensumstände von den neuen politischen Bewegungen, die damals entstanden sind, die tauchten da halt nicht auf. So. Ne? Und in dem Sinne sollte das frei also bedeuten, unabhängig vom Staat Radio zu machen und unabhängig von ökonomischen Interessen, denn das war die Debatte damals, ne, wie das öffentlich-rechtliche Monopol beseitigt werden sollte. Es sollten kommerzielle Sender dazukommen, also eben unabhängig auch von kommerziellen Interessen, Radio machen zu können.
Du hast das vorhin so abgetan mit den, dass es keine Kontinuitäten gegeben hat. Aber was ich mich jetzt die ganze Zeit frage, ist, wie hat denn Wissensweitergabe stattgefunden? Das ist halt ein clandestines Wissen, zu wissen, wie man sendet, wie man Sender baut, wie man auch bestimmte Strategien entwickelt in der Stadt, sozusagen diese Sender zu verstecken und so weiter. Das wurde hier überhaupt noch nicht erwähnt. Und das ist halt was, was mit der Arbeiterbewegung total stark verbunden ist, weil das waren Radio Buster, die halt auch mit wenig Mitteln versucht haben, halt Radio zu machen und Radio zu empfangen. Also da, finde ich, gibt es schon Verbindungen. Und ich frage mich halt, zu der Zeit haben manche noch gelebt, in den 70er, 80er Jahren, die in den 20er Jahren Radio gemacht haben und gebastelt haben. Inwiefern die, genauso wie die Amateurfunker und so weiter, wichtig gewesen sind, um diese Technikgruppen zu schulen oder dieses Wissen weiterzugeben.
Anfänglich zur Technik, da hinten steht ja ein Sender, der ist von 1981. Der hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, so 200-300 D-Mark gekostet in der Herstellung. Das wurde als Spende irgendwo eingesammelt und der konnte so, ich sag mal, 10, 20 Kilometer weit senden auf dem Plattenland. Tatsächlich war Technik aber ein ganz wichtiges Thema. Ne? Es kursierten eigentlich so spätestens ab Ende der 70er Jahre in der Szene bundesweit verschiedene Bauanleitungen, manche auch mit Fehlern, die dann niemand erkannt hat. Und dann hat sich eine Gruppe nach einem Jahr wieder zerlegt, weil sie es nicht geschafft haben, den Sender zum Laufen zu kriegen. Es gab bei den verschiedenen Radiogruppen dann unterschiedliche Umgänge damit. Ne? Also manche haben Technik eingekauft. Da sind Leute nach Italien gefahren, wo es spezielle Radioläden gab und man konnte dort einfach alles mitnehmen. Ne? Manche sind anderswo über die Grenze gefahren, um unauffällig bestimmte Bauteile zusammenzukaufen. Unter den Radios wurde sich da ausgetauscht. Es gab eine Gruppe, die seit den 70ern und die ganzen 80er Jahre über im Prinzip unter den zwei Gruppen sogar dem Sender am Fließband gebaut, ne, und die dann immer an die Radios weiterverkauft. Es gab einen Bausatz, den eine Gruppe entwickelt hat, den konnte man dann in linken Buchläden unter der Ladentheke kaufen. Da hat die Polizei sehr intensiv versucht rauszukriegen, wer das denn gemacht hat. Ich glaube, das waren so 150 Stück, die da vertrieben wurden. Sender, immer Sender. Ne? So. Also es gab Radiogruppen, die hatten das, was heißt das Glück, aber da gab es einzelne Personen, die die Technik beherrschten, die sich damit dann auch aus irgendeinem persönlichen Grund schon länger beschäftigt haben, sei es beruflich oder als Hobby. Ne? Und es gab die Radios, die dann eher sich Sender von außen gekauft haben oder auch Know-how anderweitig von außen besorgt haben. So ein Wissenstransfer aus der Arbeiterradiobewegung hat es da nicht gegeben. Solche Kontakte bestanden nicht. Und in die Radio-Bastler-Ecke oder Szene, ne, zu den DX-Lern und was es da alles damals gab, gab es vereinzelte Kontakte, aber nicht mehr. Das waren zwei verschiedene Szenen. Ne?
Ich habe mal eine Frage zu Ausbildungsfunk, was ja in einigen Ländern, zum Beispiel USA, da gab es ja auch so eine ganze Infrastruktur von alternativen oder zumindest nicht ganz so kommerziellen Sendern, die irgendwie aus den Journalismus- und Medienfakultäten der Universitäten waren. Gab es denn in Deutschland irgendwie, ich meine, da gab es ja auch Publizistikfakultäten und so, wie haben die Leute da irgendwie das Radio machen gelernt und war das nicht eine Möglichkeit, vielleicht jetzt unabhängig von den Öffentlich-Rechtlichen zu senden? Oder gab es einfach kein Ausbildungsradio in West-Berlin zu der Zeit?
Bis 85 gab es ein öffentlich-rechtliches Sendemonopol. Durfte einfach niemand senden. Inwiefern das in Berlin in der Publizistik oder in Journalismus-Studiengängen Thema war, du schüttelst sofort den Kopf. Ne?
Ja, ich war Publizistik-Student, das hätte ich gewusst. Also kurz, ich habe das dann, auch das habe ich übrigens gegen das Radio machen dann eingetauscht, das Studium. Aber nein, also das ist, aber wie gesagt, da ist Berlin nochmal ganz besonders auch speziell gewesen. Man muss sich auch vorstellen, die Hoheit sozusagen über den Äther war wirklich ein Politikum zu der Zeit. Ja. Also natürlich haben die kommerziellen Sender diese Situation grundsätzlich verändert. Es gab auf einmal überhaupt Lizenzierungsverfahren, es wurden überhaupt Frequenzen frei und so weiter. Da kommen wir ja vielleicht auch noch zu, aber es war zu dem Zeitpunkt, als wir angefangen haben, das war ein, wie soll ich sagen, das war eine vom Staat komplett dominierte Domäne und eben auch von den Alliierten. Ja, die Frage, wer darf da senden und wer nicht. Und sowas wie diese College-Radio-Geschichte, ich glaube, darauf hast du eben angespielt, hat es in meines Wissens auch in Deutschland sonst, in Westdeutschland nirgendwo gegeben. Also diese Art von Hybriden sozusagen waren völlig undenkbar und nicht vorgesehen. Ja, und ich denke auch, dass die Kontrolle über den Äther natürlich auch eine, in dem Sinne auch politische Dimension hatte, dass man einfach die Kontrolle nicht aufgeben wollte über das, was an Inhalten versendet wird. Man hat es ja dann im Zuge der Kommerzialisierung dann am Ende doch getan. Aber ich glaube, dass es zumindest in der Zeit bis Mitte der 80er ganz extrem monopolisiert war, in einer Form, die man sich heute gar nicht mehr so richtig vorstellen kann.
Genau, das klang so, als wäre das mit den Sendern tatsächlich relativ schwierig gewesen, einen zu bekommen. Könnt ihr ein bisschen was über Strategien sagen, wie man in der Stadt sich bewegen kann oder seinen Sender behalten kann, wenn man eine Sendung macht und der Peilwagen unterwegs ist, wie sich das abgespielt hat?
Wie gesagt, ich habe nicht zu der Technikgruppe gehört. Ne? Also insofern, ich kann da wirklich nicht viel zu sagen, welche Strategien es da gab. Wie gesagt, ich kenne diese, aber auch nur vom Hörensagen. Eben man baut den Sender mit einem Kassettenrekorder verbunden irgendwo auf und haut einfach ab und hofft, dass er nicht gefunden wird und sammelt ihn anschließend wieder ein. Was wir gemacht haben, ist, wir haben eben gesagt, wir organisieren einfach einen Schutzwall um uns herum und senden dann eben, obwohl wir entdeckt werden, weiter. Es gab dann eine Sendung hier im Mehringhof. Das war anlässlich der Funkausstellung, glaube ich, 1987, also ich bin jetzt mit den Jahreszahlen ein bisschen unsicher, wo wir uns vorgenommen hatten, tatsächlich live aus dem Spektrum, also aus der Kneipe da unten in dem Haus, zu senden und hatten dann tatsächlich eine Live-Talk-Runde sozusagen in dem Raum organisiert. Es gab so eine Anti-Funk-Ausstellungsinitiative damals, die sich auch viel kritisch mit BTX und eben der ganzen Kommerzialisierung der Medien beschäftigt hat, da gab es dann tatsächlich Coram Publikum eine Gesprächsrunde und wir haben sogar eine Band live gesendet, also die Turbo Hydramatics aus New York City spielten dann da und begrüßten uns dann auch Hello Pirate Radio und dann gab es dann eine halbe Stunde ein richtig tolles Konzert und natürlich sammelte sich der Startschuss und die Zivis immer mehr im Publikum. Das war uns schon auch klar, dass es darauf hinauslaufen wird, aber es war auch klar, sie können nichts machen. Und das war schon ein gewisser Triumph. Ja. Also da haben wir natürlich auch ewig an der Logistik rumgeschraubt und wo steht der Sender und wie bauen wir das technisch auf und so. Aber letzten Endes war das unsere Idee auch mit dieser Grenzpfostenverschiebung. Also einfach zu sagen, wenn das einmal klappt, dann klappt es ja vielleicht auch ein zweites und ein drittes Mal. Und das erste Mal hat es wirklich sehr gut funktioniert, muss man sagen. Im Grunde genommen, ich kann da nur für mich sprechen, aber war sozusagen die Hoffnung eben dann die, das können wir in der Form weitermachen. Wir haben dann auch von Straßenfesten gesendet. Das sind dann sozusagen die Radio Gaga-Plakate gewesen, jetzt nur Radio Gaga. Ja. Das habe ich damals mit einem Freund zusammengestaltet. Man sieht eben, wir wollten wirklich auch das Experiment da draußen rum, sind die Titel auf einer Geräusche, damals nicht CD, sondern Platte, die wir verwendet haben, zur Hörspielproduktion vermerkt. Da sind dann so Sachen wie kurze Gewehrschüsse und Schreien im Dunkeln und sowas versammelt. Also wir haben einfach probiert, so ein bisschen den experimentellen Charakter dann eben auch in diesem Plakat sichtbar werden zu lassen. Ich zeige jetzt noch ein zweites Plakat hoch. Das ist jetzt wieder ein Original, da muss ich aufpassen. Wir haben dann von einem Straßenfest gesendet, ein Medienstraßenfest, was auch immer das jetzt genau hätte sein sollen. Ich kann mich nicht mehr so richtig erinnern. Aber auch da war die Idee eben, die wir senden im Schutze dieses Straßenfestes und riskieren eben einfach, dass die Peilung gelingt und man weiß, wo der Sender steht und wir trotzdem geschützt sind. Da haben wir die Sendung dann tatsächlich abgebrochen. Ja, auch jede Euphorie ist irgendwann mal vorbei. Aber wir haben es versucht weiterzutreiben und hatten hier zum Beispiel so ein Konzept, dass jemand auf dem Straßenfest rumgelaufen ist mit einem Kassettenrekorder und dort mit Leuten gesprochen hat und dann wurde die Kassette zum Sender getragen und dann versendet, weil wir uns ganz live dann einfach auch nicht mehr zugetraut haben. Also natürlich hat auch sich das im Staatsschutz oder wo auch immer man sich mit uns beschäftigt hat, rumgesprochen, worauf wir da hinaus wollten. Aber das war, ja, wie gesagt, so ein bisschen der rote Faden in der ganzen Geschichte plus eben die Idee, sowas wie eine Plattform zu schaffen. Ich muss jetzt zugeben, wir hatten dann auch Gastbeiträge, aber ich glaube nicht viel. Also wir hatten dann auch die Idee zu sagen, wir bieten anderen an, Inhalte zu produzieren. Ich glaube aber, ähnlich wie die Inga, müsste ich resümieren, dass es da nicht viel gab am Ende. Jedenfalls zu dieser Frage der Logistik, ja, das war ja dein Hintergrund. Damit sind wir so nicht konfrontiert gewesen und hatten eben eine andere Idee, das zu machen, ja, also eben den Schutzwall zu etablieren und dauerhaft auch aufrechtzuerhalten.
Die Frequenz, die ihr besetzt habt, das war eine Frequenz, die nicht besetzt war oder war das eine Frequenz, die ihr gekapert habt vom Öffentlich-Rechtlichen?
Das kann man technisch nicht machen. Ich bin jetzt kein Experte, aber ich glaube, wir haben uns immer versucht, auf freien Frequenzen zu bewegen. Das Problem ist eher gewesen, du brauchst ja ein Radio, was das noch empfangen kann. Und damals war das Frequenzband der Radios begrenzter als heute. Also ich glaube, viele ältere Geräte kamen nicht wesentlich über 100 Megahertz. Das weißt du vielleicht genauer als ich. Das wurde dann später immer weiter ausgeweitet. Also man musste sich einfach auch in dem Spektrum bewegen, dessen, was empfangen worden werden konnte. Nein, und die Idee gab es nicht, sondern wir haben uns da Lücken gesucht, wo es welche, und damals reichlich gab, muss man dazu sagen. Ja, es gab ja quasi gemessen am heutigen Radioangebot so gut wie keine Radiosender. Vielleicht 6 oder 7 werden es gewesen sein, schon mit dem Rundfunk der DDR. Also, und wir waren in Berlin relativ gut versorgt.
Ich wollte noch so ein bisschen ergänzen. Es gab einen Versuch einer Sendung, die öffentlich angekündigt war im März 85. Da waren die Wahlen hier in Berlin. Da bestand die Möglichkeit, dass die alternative Liste halt ins Parlament kommt. Und es gab eine Wahlparty am Wahlabend. Dort gab es eine Sendung von Radio Metropolis, die wurde angekündigt. Und dort, der Sender stand in dem Gebäude, die Antenne war auf dem Dach vom Metropol. Da war, und es gab hinter der Bühne, gab es halt anderthalb Stunden lang Sendungen. Es gab Kassetten, die vorbereitet worden sind. Es gab damals den Günther von den drei Tornados, den bekannten Kabarettisten. Der machte so den Art Disc-Jockey, leitete über, da wurde Musik eingespielt. Und da passierte nichts. Also weil die Polizei und die Post stand davor, die wusste genau, wo das ist. Aber die hatten halt keine Lust und Interesse, da reinzugehen. Und deswegen konnte diese Sendung stattfinden. Das war aber nur quasi das eine Mal, dass da wirklich was gelaufen ist. Und ich meine, die Antenne auf dem Dach vom Metropol, die stand noch 10 Jahre später noch da. Das war damals Wahlparty, Wahl der alternativen Liste im Metropol, im Gebäude am Neuendorfplatz. Die Sendung lief durch und weil da halt 1000 Leute im Metropol waren, hat die Polizei und die Post natürlich kein Interesse gehabt, diese Wahlparty der alternativen Liste zu stürmen. Da gab es noch eine Frage nach Logistik.
Genau, vielleicht versuchen wir so ein bisschen auch nochmal jetzt bei dem einen Thema, du wolltest noch antworten auch auf die Frage, wie funktionierte technisch nicht ertappt werden beim Senden?
Ja, da könnte ich was zu sagen.
Und, ja, sehr gerne.
Also es gab halt Sendergruppen, die Geräte hatten, die wurden zum Teil selbst gebastelt, zum Teil wurden die aus anderen Städten besorgt. Es gab damals einen Bausatz, es gab hier Bücher, wo das geschrieben worden ist und danach wurden die gebaut. Und andere Leute haben halt teilweise Sender aus der Schweiz geholt, da hat wo oft Radio Dreieckland hier seine Sender zum Teil herbekommen hat. Und es wurden halt immer verschiedene Häuser ausgesucht, wo die Dachböden zugänglich waren. Dort wurden halt die Sendegeräte hingebracht mit Kassetten. Und meistens war es tatsächlich, also von dem, was ich so kenne, von Leuten, mit denen ich zu tun hatte, die Leute waren auch meistens bei dem Sender mit dabei. Das heißt, die Sendung wurde angestellt, das lief nicht länger als 15 Minuten. Das war klar, dass in dem Zeitraum die Post da nicht so nahe kommt. Und es gab nur einmal die Geschichte, dass die Peilwagen wohl direkt vor dem Haus waren, aber dann sind sie ins falsche Haus gerannt. Man musste halt aufpassen, die Leute, die geredet haben, die die Kassetten gemacht haben, das waren halt andere Leute. Und was anderes, was hier zum Thema hier Frequenz besetzen oder eine freie Frequenz nutzen, es gab halt in Berlin auch eine Menge Beispiele, wo genau das gemacht worden ist, dass Frequenzen öffentlich-rechtlicher Sender benutzt worden sind, auch die Frequenzen vom Fernsehen. Also es gab Einblendungen in verschiedene Programme, damals im SFB. Es gab Einblendungen in die ARD, Tagesschau, Abendschau, wo teilweise 5 bis 10 Minuten lang die Sendungen überblendet worden sind mit politischen Inhalten. Da ging es halt um Hungerstreiks, es ging um Mittelamerika. Die letzte Sache, es gab halt auch 1991, das war eine der letzten Sachen, die es anscheinend gegeben hat, da war der Golfkrieg gewinnen. Da gab es halt Leute, die mit dem Auto durch Berlin gefahren sind und eine 5-minütige Sendung da ausgestrahlt haben. Und ich weiß nicht, wie das gehört worden ist. Zum Teil wurde da auf die Dächer von größeren Kaufhäusern gefahren, wo halt die Ausstrahlung ein bisschen besser war als im fahrenden Auto. Aber das gab es halt auch. Es hat auch zum Teil eine ziemliche Medienöffentlichkeit gefunden. Darüber wurden halt bestimmte Sachen auch publik.
Die Situation war natürlich in so Großstädten wie Berlin ganz andere als an anderen Orten, wo es eher ländlich war und trotzdem Radios existierten. Ne? Also da gab es durchaus die Situation, dass ein Radio mal 1-2 Stunden senden konnte und die Polizei immer noch nicht in der Nähe war oder Post und Polizei. In den Großstädten damals hat sich so ein Umgang entwickelt. Man rechnet damit, du hattest es gerade gesagt, zeitlich, ne? Spätestens nach 15 Minuten können Post und Polizei vor Ort sein. Manche Radios haben tatsächlich nur 5 Minuten von einem Standort gesendet und wenn sie dann eine 15-minütige Sendung hatten, hieß das, sie hatten 3 Sender an verschiedenen Standorten, teilweise in verschiedenen Stadtteilen und die waren mit dem, was an Uhren damals verfügbar war, dann zusammengeschaltet. Der eine Sender ging aus, der nächste ging an. Und nach 5 Minuten war das Sendesignal weg und dann haben sich die Peiler gewundert, wo es denn auf einmal jetzt herkommt. Was ihr beide so vorher beschrieben habt, das fand ich ganz schön, weil da nochmal mehr auch dieses Ideal drin steckte. Ne? Also Radio nicht nur für Bewegung zu machen, sondern auch aus Bewegung heraus. Ne? Also das hat ja so ein, ich sage das gar nicht wertend, aber so ein funktionales Verständnis oder so einen funktionalen Blick auf das Medium Radio. Man hat mit einer politischen Bewegung bestimmte Ziele und will auch das Radio dafür nutzen, weil man sich davon was erhofft, ne? Und dann kam das Radio zum Einsatz, wenn es Bewegungsmomente gab. Und auch da wieder, ob legal oder illegal, war dann gar nicht der ausschlaggebende Punkt, sondern die Idee war, wir machen das, weil wir es richtig finden und wir hoffen, dass wir als Bewegung oder in diesem Moment der Bewegung so stark sind, dass sich der Staat und seine Verfolgungsbehörden nicht trauen, unser Radio auszuschalten. Das gab es punktuell an verschiedenen Orten, eben auch in Berlin haben wir gehört, das war natürlich nicht dauerhaft möglich. Das berühmteste Beispiel dann aus der BRD gab es Ende der 80er mit Radio Hafenstraße in Hamburg, wo auch mehrere Tage aus den besetzten Häusern gesendet wurde, ohne dass die Polizei sich da reingetraut hat. Du hattest Amsterdam als Bezugspunkt für euch in Berlin ein bisschen erwähnt. Da gab es Anfang der 80er das Radio Freier Kaiser, das genauso lief. Ne, wo, das kenne ich auch von Leuten, die in anderen Städten Radio gemacht haben, die dann immer sagten, so stellen wir uns das vor. So wollen wir das auch. Und dann halten wir Radio auch für politisch sinnvoll, weil es was bewirken kann, weil wir das auch in einem Umfang nutzen können, in dem es was bewirken kann. Denn wenn man beschränkt ist auf so eine 15-minütige Sendung, dafür einen so großen Aufwand treiben muss, in der Vorbereitung, in der Absicherung, dass man das vielleicht alle ein, zwei Wochen macht, könnt ihr euch, glaube ich, alle vorstellen, dass auch die Wirkmächtigkeit davon relativ begrenzt ist, ne? Und so diese unterschiedlichen Aspekte haben dann eben im Laufe der 80er dazu geführt, dass die Diskussionen zugenommen haben, warum und für wen wollen wir eigentlich Radio machen? Ne? Und da sind dann unterschiedliche Antworten daraus entstanden.
Das ist ein gutes Stichwort, glaube ich, das ich gerade aufgreifen wollte. Also von der Frage, wie wurde gesendet, hin zu der Frage, wer hat gesendet? Und das auch nochmal mit einem Zitat unterstreichend auch von Radio Metropolis kommt. Da heißt es 1986, Radio Metropolis nimmt, und da hören wir was, was wir jetzt schon mitbekommen haben, also wie das Ganze technisch ablief, wie sehr viele seiner Vorgänger Kassetten entgegen. Doch die Radiopiraten haben nicht den Anspruch, jedem zu einer Sendung zu verhelfen. Allein schon die konspirativen Bedingungen verhindern das. Sie empfehlen stattdessen, jedem selber zu senden. Über ihre eigene Zielgruppe haben die unkonventionellen Berliner Ether-Anarchos eher ein traditionelles Bild. Und dann wird zitiert, parteiisch. Das heißt, dass wir uns klar als Sprachrohr für die verstehen, die unterdrückt werden, die keine Möglichkeit haben, sich irgendwie zu artikulieren, zu äußern, weil sie die Möglichkeiten und die Produktionsmittel nicht haben. Konkret würde ich immer behaupten, ist das die Arbeiterklasse. Letztendlich müssten wir die ansprechen, da sind wir ganz weit von weg. Und das haben wir ja auch schon bei Inga gehört über Radio Kebab, also die Frage, wie man eigentlich eine Reichweite erreicht, wie man überhaupt diese Sendung, dieses Senden ankündigt. Das klang vielleicht noch gar nicht so an. Ich würde dich das gerne nochmal fragen. Wir haben ja jetzt diese Plakate, also wie sah das eigentlich aus? Wie wussten die Leute davon, dass gesendet wird?
Das ist eine gute Frage. Also das waren die Plakate im Wesentlichen und natürlich in der Szene einfach Mundpropaganda. Ich könnte nur das beides nennen. Na? Welche anderen Verbreitungswege hätte es geben können? Ja, ich weiß, dass wir mal nachgedacht haben, so Flyer dann in der U-Bahn auszulegen, also sozusagen so ein bisschen, so, heute würden wir das Guerilla-Marketing nennen, also einfach das immer. Aber im Grunde genommen würde ich sagen, waren es die Plakate, und es war ja auch immer noch ein starker Bezug hin zur Bewegung, wo man dachte, das wissen dann sowieso alle in den Häusern. Und ein bisschen so war es ja auch. Also der Schritt darüber hinaus zu gehen, ist, glaube ich, dann zumindest, was unsere Sendergruppe betrifft, einfach nicht mehr zustande gekommen. Und ich meine, in dem Plakat, man sieht es auch, da steckt ja auch eine ganze Menge Kreativität drin und Idee drin. Es waren auch in unserer Gruppe Leute dabei, die sozusagen einen Print-Hintergrund hatten, also in linken Publikationen gearbeitet hatten oder Zugang gehabt hatten zur Infrastruktur. Und das haben wir natürlich auch ausgenutzt. Ja, also so gesehen gab es da schon nicht nur so komplette Laien wie mich, so, um es mal vielleicht so zu sagen, sondern Leute, die da auch einen Hintergrund hatten, wie geht man mit Medien grundsätzlich um und wie wirbt man auch für eine Sache. Welche Reichweite das am Ende hatte, keine Ahnung. Da hat keiner eine Umfrage gemacht. Ich weiß, dass wir in aller Munde waren. Also es waren aber natürlich auch die Aktionen, die da vor allen Dingen gezählt haben. Ja, also ich meine, das ist ja auch der Witz an der Sache, dass das sozusagen so ein Fanal ist, zu sagen, man sendet jetzt aus dem Metropol oder dem Mehringhof oder sowas und schafft es eben, das trotz der erfolgreichen Peilung durchzuhalten. Das hat ja eine Signalwirkung über die eigentlichen Inhalte hinaus. Was ich nur sagen will, es ist nicht einfach, einen vernünftigen Inhalt zu produzieren. Also selbst für ein Piratenradio auf die Dauer nicht. Das fällt einem nicht einfach in den Schoß. Da muss man sich echt drum kümmern. Und das ist natürlich, solange das diesen Aktionsmoment hat, erledigt sich die Frage ein Stück weit. Da ist das gar nicht so wichtig, was man sendet, sondern wichtig ist, dass man sendet und dass man ein Plakat hat und dass man sagen kann, wir haben das 2 Stunden oder einen ganzen Abend oder so durchgehalten. Ja. Die Diskussion, sind das jetzt die richtigen Inhalte, die wir gerade senden und interessieren die wirklich irgendjemanden? Dazu ist es aus meiner Sicht gar nicht gekommen. Ja, das wäre dann ein nächster Schritt gewesen, wenn man jetzt gesagt hätte, freies Radio und so weiter. Aber das habe ich zumindest in der Gruppe nicht mehr miterlebt.
In der Gruppe heißt Radio Gaga, vermute ich. Jetzt haben wir noch gar nicht gesprochen über Radio 100. Ab 1987 bis 1991 bestand dieses Projekt. Ja. Aus welchem Impuls heraus ist das denn entstanden und wieso war es ein linkes, aber laut Gesetz notwendigerweise kommerzielles Radio?
Oh, also das ist jetzt, ich zeige euch mal wieder ein Plakat. Und zwar dieses hier. Also ich bin in Person sozusagen bei Radio 100 gewesen, auch quasi bis zum Ende. Und es gibt eine gewisse Kontinuität zwischen Radio Gaga und Radio 100, wobei das natürlich sich vor allen Dingen auf Personen beschränkt, die das alles gemacht haben. Ich kann das vielleicht noch ein bisschen erläutern. Die nächste Stufe nach Radio Gaga, an der ich auch persönlich beteiligt war, Richtung Legalradio machen, war dann das andere Radio Berlin, das sich dann vorgenommen hat, gemeinsam mit anderen Initiativen, muss man dazu sagen, eine Frequenz legal lizenziert zu bekommen, die im Jahr 1987 verfügbar wurde in West-Berlin. Das war die erste kommerzielle Lizenz überhaupt. Hintergrund war, dass man damals technisch versucht hat, West-Berlin komplett zu verkabeln. Ich glaube, das war noch mit Koax-Kabel, also analog noch auf dem Draht sozusagen. Es einen relativ breiten Versuch gegeben hat, dieses Kabel auch zu kommerzialisieren. Also da gab es dann die ersten Privatsender im Kabel. Was es eben nicht gab, war Kabelhörerinnen. Also es gab quasi niemanden, der die Technik hatte. Und insofern hat sich das als wenig funktionsfähig erwiesen und hat auch ökonomisch überhaupt nicht funktioniert. Und auf dem Kabel gab es aber schon Initiativen, die dann später auch in Radio 100 aufgegangen sind, die durchaus programmlich Ideen hatten, die deutlich über das hinausgegangen sind, was damals im Öffentlich-Rechtlichen so Mainstream war. Ja, man muss dazu sagen, also auch zur Verteidigung des Öffentlich-Rechtlichen, in Berlin war der nicht so schlecht. Der SFB hat mit dem damaligen SFBeat Programme gemacht, die auch zum Beispiel für die Hausbesetzerbewegung durchaus eine gewisse Rolle gespielt haben. Also das war jetzt nicht alles sozusagen von uns abgewandt. Ne? Aber natürlich gab es einen Bedarf darüber hinaus. Und es gab dann die Situation, dass der Kabelrat, da war der Name sozusagen schon Programm, also die Behörde, die diese Lizenzen für das Kabel vergeben hat, irgendwann gesagt hat, um dem Projekt Kommerzfunk überhaupt eine Perspektive zu geben, schreiben wir jetzt eine Frequenz aus, auf die sich ursprünglich auch nur die Kabelradios bewerben durften. Und das hat nicht ausgereicht. Ja, also ich glaube, es gab nicht genug Bewerber. Ich will jetzt mit Faktenwissen vorsichtig sein, ist 40 Jahre her. Es gab jedenfalls die Lücke, wo die gesagt haben, jeder kann sich bewerben auf diese Frequenz. Und das schlug bei uns ein wie eine Bombe. Dann haben wir gesagt, wie? Man kann eine Lizenz kriegen für einen Sender. Und man muss sich vorstellen, das war ein 10-kW-Sender oben auf dem Postcheckamt. Der reichte bei gutem Wetter bis zur Ostsee. Also das war richtig amtliches Radio und dann haben sich eine Reihe von Leuten rund um Radio Gaga, unter anderem auch ich, dann zu diesem anderen Radio Berlin zusammengefunden und haben dann mit Initiativen gemeinsam auch aus dem Kabelsektor sozusagen, also zu nennen wäre da Eldoradio, ein schwul-lesbisches Programm, das schon im Kabel gesendet hatte, and the like, haben wir dann angefangen uns zu überlegen, wie kommen wir an diese Lizenz ran. Ja, und da war sozusagen unser Vehikel, anderes Radio Berlin, gab noch ein paar mehr. Und das mündete dann tatsächlich in einer Frequenzvergabe 1990, 87 für zunächst 4 Stunden auf der Frequenz 100,6. Der Rest der Frequenz war dem Schamoni, Horst Schamoni zugeschlagen worden, ein eher rechtskonservativer Entrepreneur, der sich vorher als Filmemacher einen gewissen Namen gemacht hat. Also es hätte inhaltlich nicht stärker Reibungsfläche geben können als zwischen Schamoni und uns. Und es ist dann tatsächlich uns gelungen, die Lizenz zu erweitern auf zunächst 6 Stunden und dann später auch auf 24 Stunden, sodass wir wirklich ein Vollprogramm gesendet haben und das dann bis 1991 auch betrieben haben. Aber was ich sagen will, wir sind nicht in die Richtung freies Radio abgebogen. Und zwar von Anfang an klar, dass die Bedingungen andere sind. Eine der Bedingungen dieser Lizenzvergabe war die, dass wir uns kommerziell organisieren mussten. Also Werbung war in einem gewissen Sinne Lizenzbedingung. Wenn wir gesagt hätten, wir wollen das alles mit dem Verein machen, wäre unsere Chance, so haben wir das damals zumindest eingeschätzt, geringer gewesen. Und wie gesagt, die Gruppen, die zu uns stießen und aus dem Kabel kamen, waren auch schon in diese Richtung aufgestellt. Also es war sicherlich nicht mehr die Idee zu sagen, wir machen jetzt ein freies Radio im Sinne, wie jetzt vielleicht Korax sich heute versteht, wenn ich das mal so sagen darf. Aber es war weiter dieser Plattformgedanke im Vordergrund. Also das war auch so meine Idee zu sagen, wir können auch unter den Bedingungen versuchen, Plattformen zu schaffen für Programmmacherinnen verschiedenster Couleur. Und das ist dann bei Radio 100 auch in vielfältiger Form geschehen, das kann man schon so sagen. Und hatten dann die vielleicht auch etwas naive Hoffnung mit einem, sage ich mal, Magazin, einem flächigen Magazinprogramm am Tag auch so viel Werbung zu verkaufen, dass wir uns sozusagen dann ein anspruchsvolles Abend- und Nachtprogramm leisten können, in dem dann die diversen Gruppen senden können. Also um das mal so in einem Durchlauf zusammenzufassen. Und dieser Plattformgedanke war jetzt für mich persönlich einer, der mich dann auch in diese Richtung weitergetragen hat, also wo ich gesagt habe, das probieren wir jetzt mal auch legal und wir probieren das auch unter den Bedingungen Kommerz, weil wie gesagt, die Chance war einfach da und es war ein kurzes Zeitfenster, nur von wenigen Monaten, um diesen ganzen Kram auch aufzusetzen, Geld zu besorgen und so weiter und so weiter. Jedenfalls, wenn ihr wollt, ich kann das hier mal rumgeben, hier sind 2 Kassetten, die es damals als Eintrittskarte gab bei diesem Konzert, wo das ARB für sich warb. Ich darf in aller Unbescheidenheit sagen, da hat immerhin Element of Crime gespielt und die notorischen Reflexe und Leningrad, da ist damals auch, war auch eine prominente Band in West-Berlin. Also man hat gemerkt, dass das einfach, die Idee hat schon sehr gezündet. Ja, aber das war jetzt nicht mehr in dem Sinne freies Radio, was wir da gemacht haben, sondern das war klar mit der Perspektive auf diese Lizenz und unter den Bedingungen, die ich gerade geschildert habe.
An dich, Jan, die Frage, in Texten, die ich von dir gelesen habe, Äußerungen, finde ich, machst du einen sehr spannenden Punkt auf, der ist, wie geht man eigentlich um mit Projekten, die es nicht mehr gibt in der Radiogeschichtsschreibung? Und dazu gehören eben Projekte wie Radio 100, aber auch viele illegale Sender. Es gibt einen Ausspruch, der blieb mir so im Kopf, dass die Geschichte der freien Radios auch viel erzählt wird von denen, die es heute noch gibt, die eben irgendwie den Schritt ins legale Senden gegangen sind. Und danach würde ich dich gerne nochmal fragen, also wie schreibt man Radiogeschichte über Projekte wie Radio 100 und wieso sollte man sie eigentlich schreiben?
Dieser Spruch, Geschichte wird von den Siegern erzählt, heißt vielleicht abgewandelt für die Geschichte freier Radios, dass die es lange gab oder noch gibt, in der Lage waren, überhaupt eigene Geschichtsschreibung zu betreiben. Ne? Während anderes möglicherweise in Vergessenheit geraten ist oder nicht mehr die Rolle gespielt hat in den Jahrzehnten nach ihrer Existenz. Ich glaube, was so diese Bewegungszeit in den 80ern auszeichnet, ist dieser Experimentcharakter. Und dadurch die verschiedenen Ansätze, die es gab. Ne? Also wir hatten jetzt schon bewegungsorientiertes Radio, dann also die Versuche, eben Programmradio zu machen, die illegal nicht funktioniert haben, wo dann in Berlin in so einer Sondersituation Radio 100 draus geworden ist. Ne? Und ich finde, du hast es gerade selber gar nicht mehr als freies Radio bezeichnet. Das war ja auch so eine Debatte damals. Ne?
Vielleicht kann ich den Satz auch noch ganz kurz nur sagen. Ja. Ich habe das jetzt auch bewusst gesagt, um diese Abgrenzung auch zu finden. Ja. Selbstverständlich haben wir mit der Idee des freien Radios alle sympathisiert. Ne? Aber uns war schon klar, dass wir uns mit dieser ARB und Radio 100-Geschichte in eine andere Richtung bewegen. Also es wäre durchaus eine Welt vorstellbar gewesen, in der es natürlich Radio 100 und freie Radios gegeben hätte. Darauf will ich hinaus.
Ja. Genau, also das, ich wollte auch nur sagen, das ist halt so ein fortgesetztes Experiment gewesen, um mal zu gucken, wo man damit landet. Ne? Und Überlagerungen haben wir bisher recht wenig drüber geredet, teilweise in Frage gestellt, ob das ging, ne? Also von öffentlich-rechtlichen Sendern oder vielleicht später auch kommerziellen Sendern. Das ging ja schon und das gab es auch eine Menge in Berlin und auch in anderen Städten, ne? Wo Leute sich überlegt haben, ja klar, ne? Also wie sollen wir denn unsere Sendung auf einer eigenen Frequenz ankündigen? Da müssen die Leute das ja vorher wissen, ne? Und das sind sicherlich nicht alle, die ein Radiogerät haben, aber alle kennen die öffentlich-rechtlichen Sender und hören die in ihrem Alltag, dann senden wir halt auf öffentlich-rechtlichen Frequenzen. Ne? Und das ging dann halt nicht so weit wie auf einer eigenen Frequenz, weil man entsprechend Sendepower brauchte. Aber auch diese Überlegungen gab es, ne? Und diese Experimente gab es. Davon sind, glaube ich, also nicht Dinge auf der Strecke geblieben, aber manche Experimente haben funktioniert, manche nicht. Manche haben unter den Bedingungen, die es damals gab, besser funktioniert als andere. Manche waren eben an Bewegungen angedockt und in dem Moment oder in der Phase, in der dann Bewegungen verschwanden oder sich auch gewandelt haben, sind auch die Radiopraktiken aus diesen Bewegungen verschwunden oder haben sich gewandelt, haben sich in eine Unabhängigkeit von Bewegung gerettet, um weiterzumachen, haben andere Ansätze entwickelt. Ne? Und ich finde immer, es gerade also für so eine heutige Diskussion um freies Radio, was das ist, was es sein kann, ist es ein wertvoller Blick zurück in diese Anfangsphase, in der es, also in der der Begriff geprägt wurde, aber in der es vor allen Dingen erstmal darum ging, mit politischer Radionutzung zu experimentieren und zu gucken, was da klappt und was nicht, ne? Und auch zu überlegen, warum machen wir das eigentlich, worauf wollen wir damit hinaus? Und das sind so, finde ich, die Dinge, die man auch übertragen kann auf die heutige Zeit, wenn wir uns freies Radio angucken.
Wenn wir uns freies Radio angucken oder wenn wir uns vielleicht überhaupt den Begriff der Öffentlichkeit oder den der Medien anschauen, also es ist ja immer noch ungebrochen eine relevante Frage, also wer spricht, auf welchen Plattformen, welche Leute finden Gehör, was nutzen wir für Plattformen, aus einer Gegenwart herausgesprochen, die wirklich nicht rosig aussieht, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen in den letzten Tagen, würde ich sagen, fällt es schwer, da jetzt zu sagen, ja, Radio, das ist es irgendwie, das scheint manchmal schon so ein bisschen anachronistisch. Meine Beobachtung, also auch als selbstfreie Radiomacherin, Korax, glaube ich, auch ein Radio, das eine Reichweite hat und so weiter, ist trotzdem, dass ich oft denke, linke Projekte gehen ganz klar auf Instagram, auf Twitter, was auch immer. Haben wir nicht quasi das Ringen um eigene Medien so ein bisschen verloren, so polemisch gefragt?
Ich finde, es ist eine sehr gute Frage. Weil ich denke mal, die technisch, also die, sozusagen die Infrastruktur, um zu senden, im Sinne von, gibt irgendjemand, der macht ein Programm, irgendjemand will das anhören, das wäre heute Instagram, das wäre irgendein Webradio, was auch immer. Ja, das ist sicherlich das Mittel der Wahl. Ich glaube aber, oder ich hoffe, ja, Radio hat so eine gewisse Magie. Also diese Idee des Sendens, und dann sitzen da Leute und hören Gerät zeitgleich zu, also dieser Broadcast-Gedanke, ja, sitze da alleine mit meinem Sender in der dunklen Nacht oben auf dem Haus oder auf dem Baum und sende, das hat irgendwas, also deshalb treffen wir uns hier heute, glaube ich, auch noch. Ja, das ist so wie die Vinylschallplatte, also das hat eine ganz eigene Magie und Aura und vielleicht damit auch einen Zugang zu einem Inhalt, den andere technische Medien so nicht haben. Also das ist immer mein Eindruck, ja, wenn ich davon auch rede und habe das in den letzten Jahren ja immer mal wieder getan, bin aber mit Radiomachen sonst nicht mehr befasst, muss ich dazu sagen, merke ich immer, dass ich diesen magischen Moment auch immer noch spüre. Das kann natürlich auch Nostalgie sein, das weiß ich nicht. Ja, aber ich denke, es hat einen gewissen, wie soll ich sagen, es ist eine, sozusagen das Community-Building rund um so einen Sender möglich, in einer anderen Form, als wenn ich jetzt sage, ich mache ein Webradio oder so. Also nichts gegen Webradios, ne? Also ich weiß, dass da ja viele Initiativen, also hier Radio Multikulti, das ja mal im Öffentlich-Rechtlichen stattgefunden hat, findet jetzt irgendwo im Internet statt. Also die Sachen werden ja auch akzeptiert auf der Ebene. Aber das ist so eine Hoffnung, die ich mit mir rumtrage, dass das Medium eben wirklich auch so ein bisschen die Message ist an der Stelle. Aber wie gesagt, ich bin möglicherweise auch einfach nur sentimental.
Natürlich hat, würde ich auch sagen, auch für mich persönlich Radio so eine gewisse Magie, auch wenn ich es nie illegal gemacht habe. Ich glaube, was für die Idee von freiem Radio wichtig ist, dann mitzudiskutieren, ist, das ist gedacht ja als Lokalradio und so wird es ja auch noch heute betrieben. In dem Sinne ist das, was, glaube ich, freies Radio von der Idee her immer noch leisten kann, eine Rolle zu spielen in den Lebensumständen der Menschen an einem Ort, ne, und dadurch Bezüge herzustellen und darüber hinaus für die, die es dann machen wollen. Und das ist ja immer noch ein Unterschied zu Öffentlich-Rechtlichen, wo man keinen Zugang hat, ne, einen realen physischen Ort und auch einen sozialen Ort zu schaffen, wo Menschen miteinander interagieren können. Das finde ich einen ganz wesentlichen Punkt, auch in der heutigen Zeit. Ne? Ansonsten ist klar, dass sich die Medienkonstellation im Vergleich zu den 80ern massiv gewandelt hat. Ich gehöre jetzt nicht zu denen, der sagt, naja, komm, das Internet hat doch alle Fragen beantwortet. Denn freie Radios sind mal entstanden aus einer Kritik an der Vermachtung von der Rundfunköffentlichkeit. Ne? Und wir haben heute auch natürlich eine massiv vermachtete Internetöffentlichkeit. Ne? Also ein ganz banaler Punkt zum Beispiel wäre ja freies Radio, damit ging es auch um die direkte Kontrolle über die Sendemöglichkeiten, ne? Also auch im physikalischen Sinne, wir haben diesen Sender. Die haben sich ja nicht damals vorgestellt, auch als legale Perspektive, wir müssen uns dann bei irgendeinem Betreiber von so einem riesen Turm da einkaufen, damit der unser Signal sendet. Die wollten eigentlich alle irgendwo einen Raum haben und eine Antenne auf dem Dach, so, und das halt selber machen können. Wenn man sich anguckt, wie heute auch linke Bewegungen Medien nutzen, dann funktioniert das natürlich völlig anders, auch mit völlig anderen, also Voraussetzungen, aber eben auch mit völlig anderen Vorstellungen, als das damals in den 80ern und auch in den 70ern passiert ist. Ne? Und da muss man vielleicht gar nicht so streng am Medium Radio festhalten, aber so allgemeiner betrachtet finde ich, dass es steckt da ganz viel Potenzial drin, was man aus der Zeit damals in die Gegenwart übertragen und reflektieren kann. Ne? Also was waren damals eigentlich die Motivationen, dass ein Medium, das zugänglich erschien auf eine Art, zu nutzen für politische Kämpfe, für politische Bewegungen, zur Veränderung der Gesellschaft. Ne? Und das ist für viele vielleicht heute gar nicht mehr das Radio, das mag so sein. Ne? Aber trotzdem stecken auch hinter der Nutzung von den angeblich sozialen Medien ja immer Ideen, was man damit eigentlich erreichen will. So, ne? Und das abzugleichen und zu überlegen, wie kriegen wir das eigentlich heute hin und was denken wir uns dabei und wie ist das damals gewesen, das finde ich total spannend. Und ich glaube, das ist der Moment, wo man, also wo auch diese Vergangenheit nochmal eine Relevanz hat für uns.
Damit sind wir auch nochmal hier auf dem Podium in der Gegenwart angekommen und wir hatten eh schon quasi die Diskussion geöffnet, aber ich freue mich auf Ihre Fragen und Anmerkungen.
Ich bin seit 81, da war ich im ersten Immigranten, Köln Radio, 70 Immigranten, Türkei, da kommt die Leute, hört diese Radio. Da gibt es Multikulturelles Radio, auch die 4 oder 5 Sprachsendung gemacht. Aber Köln Radio war viel Leute hören, Musik, Nachrichten aus Türkei und so weiter und so weiter. Und seit 1980, fast der Push bis 1880, BBC Radio, türkische Seite, Gerillas auch die hören, die im Gefängnis und so weiter. Viele linke Politik machen die Leute meistens. Und ich war klein, Erwan Radio, die kurdische Radio. Hunderttausende Menschen in Kurdistan hört die Erwan Radio, die machen Musik und so weiter und so weiter. Und unsere Stimme, Radio, und 73, Komische Partei Türkei Stimme, auch Radio in der Türkei. Und 88, Denge Velat, die kurdische Radio, in Europa, nach Osten, Kurdistan und so weiter. Und seit 2 Monaten, die Volksstimme Radio, 24 Stunden, Kurdisch, Türkisch, Musik und so weiter, Nachrichten. Und seit 2 Monaten in Kurdistan und Türkei 8 oder 9 oder 9 Stunden. Sie machen auch Radio und so weiter. Ich finde ganz gut, aber kann man die Bourgeoisie oder Kapitalisten, viele in der Türkei, gibt es ungefähr 10 oder 6 oder 7, manchmal 15 Radio, die manche Radio türkeiweit hören, aber viele Radio in Stadtgrenze hören. Meistens Radio Fundamentalisten, islamische Leute Sendung, ungefähr in Kurdistan ein bisschen andere. In Kurdistan gibt es auch viele Radio Sendung.
Das waren jetzt so Eindrücke, ne, von Radiopraxis ganz woanders. Vielleicht lohnt es sich in dem Moment einfach nur ein bisschen den Blick mal zu weiten, ne, weil wir jetzt über West-Berlin und die damalige BRD geredet haben und ich glaube, ich ganz am Anfang auch mal so kurz angedeutet habe, dass es eigentlich ein viel größeres Phänomen ist oder gewesen ist, ne, so in den 70ern und 80ern. Das ging im Prinzip aus von Italien, wo Mitte der 70er das staatliche Rundfunkmonopol eigentlich im Nachhinein witzigerweise für verfassungswidrig erklärt wurde und dann 15 Jahre von den vielen italienischen Regierungen, die es in der Zeit gab, einfach kein neues Rundfunkgesetz erlassen wurde. Das hat dazu geführt, dass es in Italien innerhalb weniger Jahre tausende Sender gab. Ne, und auch also die frühen westdeutschen Radiomacherinnen, die haben sich alle da in Italien Inspiration geholt. Ne, und das war, also das schwappte so aus Italien, mindestens durch ganz Westeuropa, diese Idee, wir machen linkes, nicht kommerzielles, also freies Radio. Ich glaube, das Spezifische in Deutschland ist einfach gewesen, dass die Repression relativ groß war und dass es von realpolitischer oder staatlicher Seite durch die 80er hindurch einfach keinerlei Ambitionen gab, das großartig in legale Rahmen zu gießen. Ne? Während es in anderen Ländern durchaus passiert ist, blieben diese freien Radioinitiativen, die eben illegal entstanden sind, auch in dieser Illegalität hängen.
Da habe ich einen Einwand oder eine Nachfrage, inwieweit ihr euch mit den Bürgermedien beschäftigt habt. Weil in Berlin gab es seit 1985 den offenen Kanal, was sicherlich auch so eine Befriedungsstrategie gewesen sein könnte. Also nachdem halt sich geöffnet wurde und kommerzielles Radio möglich war, also eine zweite Säule eröffnet wurde zum Öffentlich-Rechtlichen, dass man halt gesagt hat, ja, ihr könnt ja theoretisch senden, Bürger können Medien machen. Das ist eine Situation, unter der wir freien Radios in Berlin bis heute leiden, weil zum offenen Kanal dann Alex geworden ist. Und wir zum Beispiel auch als erstes, als wir mit den freien Radios hier auf Frequenz gehen wollten, uns diese Frequenz teilen mussten. Also das Bürgermedien-Ding ist eine Strategie gewesen in manchen Bundesländern oder von manchen Medienanstalten, mit dieser Situation umzugehen, dass es halt vielleicht Leute, die nicht ganz so krass links bewegt gewesen sind, halt aber trotzdem ihre Inhalte auch in den Medien wiedergespiegelt sehen wollen. Unter anderem eben auch viele migrantische Stimmen, die zum Beispiel nicht abgebildet worden sind oder sehr, sehr wenig im Verhältnis.
Einwand hast du gesagt, ne?
Ja, ein Einwand. Also das, wie gesagt, also weil du hast gesagt, die Landschaft in den 80er Jahren bestand sozusagen nur aus Piratenradios und den Öffentlich-Rechtlichen, was halt in dem Sinne nicht stimmt. Also wie gesagt, dann gab es halt kommerzielle Privatradios und eben aber auch Bürgermedien.
Genau, also das ist ja dieser große Wandlungsprozess des Rundfunksystems in den 80er Jahren gewesen. Ne? Und auch der hat nicht nur in Westdeutschland stattgefunden, sondern eigentlich ein bisschen früher oder ein bisschen später in fast allen westeuropäischen Ländern. Ne? Das, was wir heute vielleicht unter dem Begriff Liberalisierung der Rundfunksysteme noch kennen. Ja, in Berlin gab es tatsächlich ab 85 einen offenen Kanal, das relativ früh. Andere Bundesländer sind da erst später zugekommen und du hast es auch ein bisschen selber so eingeordnet, ne? Gerade aus der freien Radiobewegung heraus von den linken Radioakteuren ist das wahrgenommen worden als ein demokratisches Feigenblatt, um Kommerzialisierung durchsetzen zu können. Ne? Jetzt intensiver über diesen Privatisierungsprozess des Öffentlich-Rechtlichen zu reden, da fehlt uns so ein bisschen die Zeit, aber das war die Perspektive der freien Radioakteure damals da drauf.
Dass es auch eine Kontrollmöglichkeit gegeben hat. Also es ist, ne, weiterhin so Station Managed, das ist ja bis heute sozusagen der große Unterschied zu den freien Radios auch, dass die im offenen Kanal kriegt man halt einen Sendeplatz zugewiesen und man kann den nicht über das, das Gesamtplenum sozusagen beantragen.
Also vielleicht so als medienpolitische Einordnung, das finde ich tatsächlich total spannend, ne? Und da kann man, glaube ich, auch, wenn man heute über freies Radio nachdenkt, nochmal was rausziehen. Das war eben eine Situation, in der auch in der Realpolitik eine große Debatte stattgefunden hat. Wir müssen das Rundfunksystem weiterentwickeln. Wie machen wir denn das? Ne? Und es gab den großen Druck von CDU und FDP, privatkommerzielle Anbieter zuzulassen. Da haben die sich bestimmte Dinge von versprochen, ne? Nämlich wieder mehr Einfluss, auch also im inhaltlichen Sinne, über Rundfunköffentlichkeit zu bekommen, weil denen öffentlich-rechtlicher immer zu links war. Die freien Radioinitiativen, so illegal wie sie damals waren und so zarte Blüten, wie sie da zum Sprießen gebracht haben, die haben sich Anfang der 80er zusammengeschlossen, nannten das Assoziation freier Radios und haben versucht, eine Kampagne nicht nur zu ihrer eigenen Legalisierung aufzubauen, sondern haben auch versucht, medienpolitisch in diese medienpolitische Debatte reinzukommen, um eine andere Perspektive zur Weiterentwicklung des Rundfunksystems anzubieten und in der Diskussion damals. Ne? Und deren Vorstellung war, öffentlich-rechtlich alleine ist uns zu wenig, ne? Weil auch wir haben eine linke Kritik an Öffentlich-Rechtlichen, aber kommerzielle wollen wir nicht. Wir bieten was anderes an, nämlich linke Lokalradios, die nicht kommerziell organisiert werden und unter der Kontrolle derjenigen stehen, die sich an den Radios auch selber beteiligen. Die haben große Ablehnung bekommen von SPD und Gewerkschaften. Das ist in anderen Ländern anders gelaufen, in anderen westeuropäischen Ländern. Ne? Da haben sozialdemokratische, sozialistische Parteien und auch Gewerkschaften das aufgegriffen, haben selber angefangen, freies Radio zu machen. Ne? Das hat in Westdeutschland nicht stattgefunden, weil SPD und Gewerkschaften schon am öffentlich-rechtlichen Proporz beteiligt waren und versucht haben, da ihre Fründe zu sichern. Deswegen hatten die überhaupt kein Interesse an einem linken, unabhängigen Radio. Die damals auf der realpolitischen Bühne Verbündeten waren die Grünen. Die haben sich dann ganz selbstverständlich für freies Radio stark gemacht und für die Legalisierung, auch deswegen, weil sie selber keine andere Medienpolitik bisher entwickelt hatten. Ne, die sind ja nicht aus medienpolitischen Ideen heraus entstanden. Haben sich aber immer genötigt gefühlt, wenn dann wieder irgendwo ein Rundfunkgesetz diskutiert wurde oder beschlossen wurde, sich irgendwie dazu zu verhalten. Und auch in Berlin, das ist so im Kontext auch dieser Radio 100-Gründung, ne, haben sie 1986 zum ersten Mal einen Gesetzentwurf ins Abgeordnetenhaus eingebracht zur Legalisierung freien Radios. Aber damals waren sie noch aussätzig, deswegen hat das nirgendwo geklappt.
Zwei Anmerkungen. Das eine, Multikult gibt es nicht mehr, es ist geschlossen inzwischen, das Webradio, aus finanziellen Gründen, glaube ich. Zu dem offenen Kanal, da haben ja auch Rechte gesendet, ne? Also Radio Germania, ich habe da zum Beispiel, ich war in den Anfängen von Pi Radio dabei und da war direkt nach uns Radio Germania. Und wir haben gesagt, also so geht das irgendwie nicht und ohne feste Zeiten, sondern man wurde ja so hintereinander geschachtelt da, wer wann dran war. Also von daher, das war auch eine Kritik. Und ansonsten, ich hätte aber eine Frage und zwar hier sind ja bestimmt auch Leute, die jetzt hier Pi Radio oder was auch immer in Berlin frei machen. Und an dich von Korax mal so im Vergleich, stellt ihr euch manchmal die Frage, ob weit in Berlin, ob und wie weitermachen oder wie die Kreise irgendwie erweitern oder nochmal eine Initiative für eine Verbreiterung starten oder versucht ihr da nochmal eine bessere Absicherung oder Verbreiterung hinzukriegen einerseits, das andere für Korax. Ich finde, in so einer kleineren Stadt eigentlich das Wichtige daran, was ich zumindest mal so gesehen habe, dass es ja auch ein Treffpunkt ist, dass es so ein Ort ist, wo Organisierung stattfindet, wo Leute kommen und selber machen und teilhaben, kommt mir viel stärker vor als in Berlin. In Berlin habe ich so das Gefühl, geht so ein bisschen, ist es viel schwieriger, nicht unterzugehen mit einem freien Radio.
Freie Radios in Berlin, die aktuelle Situation, glaube ich, sehr spannendes Thema. Ich fühle mich nicht befähigt, dazu Auskunft zu geben.
Dazu kann ich ein bisschen Auskunft geben. Ich bin bei Alex Berlin, auch als Radiomacher, und man kann eigentlich ziemlich alles dort sagen, was man sagen möchte. Man wird dort jetzt nicht in seiner Meinung eingeschränkt. Also was macht das jetzt? Und ich habe ein wunderbares Netzwerk, wo ich auch eine sehr gute Reichweite habe. Also wo ist jetzt da das Problem? Ich verstehe es nicht. Man kann sich dort wunderbar auch rein organisieren. Also das ist auch kein Problem. Wenn ich mitmachen möchte oder tiefer dort aktiv werden möchte, auch was einen Sendeplatz angeht, ein Thema, eine Sondersendung, geht das alles. Also das ist ja nicht mehr so starr, wie es in den 80er Jahren war. Selbst beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, also beim Rundfunk Berlin-Brandenburg, ist es auch nicht mehr so starr. Wenn ich mich einbringen will, dann kriege ich dort immer auch eine Möglichkeit. Also da kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, so ist es einfach nicht mehr.
Weil Alex sozusagen als offener Kanal ja immer bevorteilt wurde, das, was ihr habt als Möglichkeiten, hatten die freien Radios nie. Und deswegen ist das ein Ungleichgewicht, dass die freien Radios keine Vollfrequenz haben, keine reichweitenstarke Frequenz. Das ist einfach eine sehr schwierige Situation, die seit Jahren, seit Jahrzehnten kritisiert wurde und nie umgesetzt wurde. Und deswegen ist das nicht das, was die freien Radios sozusagen gewünscht sich haben und immer wieder gefordert haben, nie ermöglicht worden von der Politik. Und deswegen ist Alex was völlig anderes und kein freies Radio in dem Sinne, wie die freien Radios hier sich verstehen und unter sehr schwierigen Bedingungen hier existieren müssen. Und das vielleicht nur so zur Einordnung: Frequenzbildung, Förderung fehlt, schlechte Frequenzen, und das ist eben nicht der, um was es heute auch abends geht. Ne, deswegen.
Wurde ja hier einmal das Beispiel von Multikult FM mit Brigitta Gabrin genannt, die dann zum Beispiel den Vormittag die Frequenz von Alex Berlin bekommen haben und da von 6 bis 9 Uhr ihr Morgenmagazin drüber ganz normal gesendet haben. Es ist sehr schade, dass sie durch Corona in Insolvenz gehen mussten, sich da nicht mehr selber finanzieren konnten. Aber ich muss noch mal sagen, also es gibt so viele Möglichkeiten heute. Und ja, also ich kenne dieser Einfluss, also diese Unfreiheit, die sehe ich da nicht. Ja.
Natürlich ist es eine Definitionsfrage, was wir meinen, wenn wir über freie Radios reden. Aber ich glaube, sehr unstrittig bei dem Begriff, wie wir ihn hier zumindest heute verwenden, ist, dass es ganz zentral um die Frage geht, wer die Verfügungsmacht über den Sender hat. Und das ist dann doch ein ganz wesentlicher Unterschied von dem, worüber wir im Wesentlichen heute geredet haben, nämlich über Leute, die sich selber einen Sender schaffen, einen Sender nehmen, selber sozusagen ermächtigen zu senden. Denjenigen, und das ist dann völlig anders bei einem offenen Kanal, bei Alex, bei öffentlich-rechtlichen Sendern. So, also das ist ein ganz zentraler Punkt, neben dem zu fragen, was wird da gesendet, also dieser Versuch, dann auch Positionen, Menschen eine Stimme zu geben, die die sonst nicht haben, also so ein ermächtigendes Element. Das kann man vielleicht in bestimmten Punkten im offenen Kanal machen, aber man hat nicht die Verfügungsmacht über den Sender. Die haben andere, und das ist dann doch ein ganz zentraler Unterschied, den man nicht aus den Augen verlieren sollte.
Ja, ich würde jetzt nochmal auf dich antworten, einfach zur Information für alle, die es nicht wissen. Es gibt eine Frequenz 88,4 in Berlin auf dem Stadtgebiet, die wir ursprünglich als Versuchsfrequenz mit Alex und Multikult und noch diversen anderen nicht freien Radios geteilt haben. Inzwischen haben wir die 88,4 mit einem Radiokonglomerat zusammen, das das Wochenende bespielt. Das heißt, freie Radios in Berlin-Brandenburg senden von montags bis donnerstags durchgängig, jeweils an diesen Tagen 24 Stunden. Und weil wir über die Zeit immer wieder versucht haben, verschiedene Strategien zu fahren, um mehr Sendezeit zu bekommen, gab es verschiedene Spaltungen, und deswegen werden im Moment die Tage vertikal in der Woche von verschiedenen Sendegruppen gestaltet. Und es ist uns halt bis heute nicht gelungen, und inzwischen ist halt auch der harte Kern oder diese Gemeinschaft so gebröckelt, oder auch durch diese schwierige Finanzierung und dadurch, dass wir keine
Unterstützung haben, was zum Beispiel Stellen angeht und so weiter, was Alex hat. Wir haben niemanden, der bezahlt wird, um die Technik zu machen, um die Sendekoordination zu machen. Wir haben keine Mietunterstützung für die Orte, von denen aus wir senden und so weiter. Deswegen ist es wirklich schwer für uns, auch die Sendemachenden alle zu halten und dieses Programm zu fahren. Und wir sind damals sozusagen auch in... uns wurde halt gedroht, entweder ihr sendet und ihr kommt irgendwie klar und organisiert euch selbst, als Alex von der Frequenz runtergegangen ist. Und zwar hatten wir plötzlich 96 Stunden pro Woche mehr Sendezeit, die wir gestalten mussten seit 2017, ohne dass wir in irgendeiner Form Förderung dafür bekommen haben. Inzwischen gibt es ab und zu Technikförderungen, die dürfen auch nur für Technik ausgegeben werden oder für vielleicht Technik-Workshops. Aber nach wie vor haben wir zum Beispiel keine Honorarmittel für Stellen und so weiter und so fort. Also die Situation für die freien Radios ist in Berlin und Brandenburg nach wie vor prekär. Inzwischen haben wir aber auch etliche Sender in Brandenburg zum Beispiel, die auf dem im gleichen Konglomerat senden, weil wir in Berlin eben diesen Zusammenschluss von den Sendeanstalten für Berlin und Brandenburg haben, was halt auch eine Sondersituation ist, anders als in anderen Bundesländern, als in Sachsen-Anhalt oder in Baden-Württemberg zum Beispiel, wo es auch teilweise ganz anders aussieht. Und noch im internationalen Vergleich, wenn wir jetzt für die anderen deutschsprachigen Länder sprechen, so ist es in der Schweiz und in Österreich so, dass es da jeweils gleiche Bedingungen gibt für die einzelnen freien Radios, während wir hier alle durch die Länderhoheit gezwungen sind, uns jeweils mit unseren eigenen Bundesländern und Parlamenten auseinanderzusetzen, was halt auch sehr viel Kraft kostet, um diese Lobbyarbeit zu machen in den Ländern, in denen es halt kein Verständnis für freie Radios gibt.
Da können jetzt natürlich auch noch andere ergänzen zur Frage, was zum Beispiel Korax für eine Rolle spielt. Also für mich hat das auf jeden Fall auch eine Rolle gespielt als Ort der Politisierung und das tut es, glaube ich, für viele Leute, vor allem jüngere Leute, weiterhin. Und dann ist das auf jeden Fall ein Knotenpunkt in einer Stadt wie Halle, wo vieles passiert, wo sich Leute treffen, wo Infos ausgetauscht werden. Genau. Ich finde tatsächlich dann so den Blick in die Geschichte wahnsinnig spannend, weil natürlich auch irgendwie ein Projekt wie Korax sich fragen kann, was heißt das, wenn Radiomacher in den 80ern schreiben, legales Radio bedeutet immer Radio mit Grenzen, wir wollen keine gesetzlichen Einschränkungen. Das ist schon, finde ich, ja sehr spannend, seine eigene Praxis daraufhin zu befragen, was sind unsere Grenzen und das sind sicherlich auch einige in diesem Radiobetrieb.
Das ist immer ein ganz spannender Punkt bei den Kongressen, die wir jedes Jahr abhalten mit den freien Radios in ganz Deutschland. Also das Spektrum, was sich da auftut innerhalb der freien Radioszene, ist eben nicht mehr nur linkes Bewegungsradio, wie jetzt hier Radio Dreieckland habt ihr zum Beispiel genannt, oder auch Korax sehe ich als ein sehr politisches Radio. Es gibt aber auch wirklich welche, die einfach mehr oder weniger eine Opposition gegen den Dudelfunk, in der sie umgibt sind. Also Beispiel ist so Free FM aus Ulm, ja, die sind halt tatsächlich aus so einer Indie-Pop-Bewegung entstanden und haben relativ wenig politisches Bewusstsein in ihrer Gründungsgeschichte, in dem Sinne, dass sie da irgendwelche Gräben auftun wollten oder Grenzen überschreiten oder so. Also das ist auch in den Diskussionen, die wir haben, also ein großer... Wie soll ich sagen, es ist immer eine sehr spannende Auseinandersetzung, was die unterschiedlichen Beweggründe gibt oder auch die Motivation, dieses Radio zu machen oder auch wie zum Beispiel sich jetzt in dieser Krisenzeit von Corona die Radios beieinander behalten haben. Also manche sind relativ unbeschadet da durchgegangen und sind eher näher zueinander gekommen, die Leute, die das Radio gestalten, und andere hat es halt davongerissen sozusagen. Also das ist auch wieder so ein... Also ist das jetzt ein sozialer Ort oder nicht, ist zum Beispiel gerade eine große Diskussion. Ja, je mehr Leute zum Beispiel von zu Hause aus Radio machen oder Podcast-Technologie immer verbreiteter wird, ist das zum Beispiel einer der großen Punkte oder eben Nachwuchsarbeit, mit denen wir im Moment alle konfrontiert sind.
Daran anschließend, finde ich, kann man auch noch ganz gut die Frage von, also die wir ja auch schon für die Vergangenheit quasi diskutiert haben, also was spielt denn Voluntarismus irgendwie für eine Rolle? Also wie sehr müssen die Leute schon immer mit einer politischen Message kommen und so weiter? Also ich würde auch sagen, freies Radio machen heute ist auch einfach sehr viel Freude daran haben, Radio zu machen. So, das bringt, glaube ich, viele Leute dazu. Und das ist dann eine eine Mischung aus vielen Dingen. Wir sprechen seit fast 2 Stunden und an dieser Stelle würde ich gerne schließen für den offiziellen Teil mit Mikrofon, aber vielen herzlichen Dank an meine 2 Podiumsdiskutanten und herzlichen Dank auch an Sie, an euch fürs Hiersein, fürs Miteinbringen, fürs Diskutieren. Einen schönen Abend noch.